Wechselplausch mit Dan und Jeff.
Hallo, liebe Freunde der gehobenen Getränkekultur und willkommen zurück zu einer brandneuen Ausgabe der Rumrunde und des Cognac-Clubs, den wir, was soll das heißen? Das hier ist kein Alki-Cast, Jeff. Huh? Okay, na gut, dann meinetwegen willkommen zurück zu einer neuen Pixelplausch-Nummer.
Ja, und wir sprechen heute über ein paar Indie-Titel, den Aktienmarkt, die Prohibition.
Ja, also doch rum.
Ja, naja. Und noch ein paar andere Themen. Wo fangen wir jetzt eigentlich an, mit welchem Thema? Wir haben uns, wie gesagt, einige Themen rausgepickt. Unter anderem, ein bisschen jetzt noch anzuteasen, Prohibition bezieht sich auf das Spiel Empire of Sin, was ich schon vor ein paar Ausgaben mal angedacht hatte, zu besprechen.
Ja, von Romero Games, dieses genau. im Chicago der 30er Spiele.
Der Prohibition eben.
Ja, genau, ne? Dieses Mafia- Management-Spiel.
Ne? Genau, ich hatte jetzt endlich ein bisschen Zeit, das anzuspielen. Es wäre jetzt kein richtiges Review, sondern mehr so meine ersten paar Gedanken dazu. Und und du hast jetzt noch zwei weitere Spiele, die wir schon mal kurz angeschnitten hatten, mitgebracht.
Eins davon hatten wir angeschnitten kurz. Okay. Teardown, dieses Spiel, was auf den ersten Blick irgendwie total skurril wirkt, so ein Gebäudeabriss-Simulator. Und auf der anderen Seite Project Wingman. Ein arcade-lastiger Flugsimulator oder ein arcade-lastiges Kampfflugspiel, das mir sehr am Herzen liegt, einfach deshalb, weil ich es damals, als es als Kickstarter-Kampagne tatsächlich rauskam, quasi von der ersten Stunde an unterstützt habe. Und jetzt endlich dann, nach langen, langen Jahren kam es dann endlich raus und deshalb dann, wie gesagt, so ein bisschen da mal reingeschnuppert, ausprobiert und es ist halt eigentlich genau das, worauf man gewartet hat. Gut, inzwischen gibt es halt Konkurrenzprodukte, aber das ist bei vielen Kickstarter-Spielen halt so. Ne?
Aber ich würde vorschlagen, sollen wir da mal mit Project Wingman anfangen?
Können wir gerne machen. Also können wir gerne machen. Also Project Wingman ist ein Spiel, das noch am ehesten mit diesen Ace Combat Spielen beispielsweise vergleichbar ist. Ne? Diese eher arcade-lastigen Jet-Spiele, wo du Massenkampf teilweise hast, wo du epische Luftschlachten hast und dann eben auch diese für Fans der realistischeren Spiele dann sehr übertriebenen Gegner hast. Also hast du riesengroße Kampfflugzeuge, die kleinere Kampfflugzeuge ausspucken und mit Drohnen um sich schmeißen oder 100 kleine Gatling-Kanonen an Bord haben und so ein Blödsinn. Ne? Das ist dann natürlich, da bist du vom Realismus meilenweit entfernt. Ne? Aber darüber hinaus hast du halt ein trotzdem sehr cooles arcade-lastiges Action-Flugspiel. Du hast 200 Raketen an Bord. Kein Flugzeug hätte jemals 200 Raketen an Bord. Aber damit kannst du halt fliegen. Es hat dann trotzdem für so ein eher arcade-lastiges Spiel trotzdem sehr passable Flugeigenschaften. Also es ist jetzt nicht einfach nur Maus nach oben bewegen, damit du Linksklick zum Abknallen, sondern du musst schon ein bisschen ansatzweise das Flugzeug, was du da fliegst, dann beherrschen können. Die fliegen sich auch alle anders. Die haben auch rund 25 verschiedene Jagdmaschinen jedes Typs und jeder Altersklasse. Also das fängt quasi bei MiG-21 und F4 Phantom fängt das an. Ironischerweise, die haben nicht eine Lizenz für die Flieger. Klar, es ist so ein kleines Indie-Projekt. Das heißt, die Flugzeuge heißen nicht so, wie sie tatsächlich heißen sollten. Es ist aber, die sehen halt alle gleich aus wie ihre realen Vorbilder und es ist unschwer erkennbar, dass das sich hinter der kämpfenden Schwalbe der Fighting Falcon verbirgt zum Beispiel. Ne? Wie gesagt, die fliegen sich alle unterschiedlich, die haben auch alle unterschiedliche Bewaffnungstypen, alle unterschiedliche Charakteristika, dann abhängig von der Mission, die du fliegen musst. Und Das macht dann schon richtig Laune. Du hast auch eben Wingman, also Partner, die mit dir dann rausfliegen und die diese Missionen dann erfüllen. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob die mit der Zeit besser werden oder schlechter oder ob es da irgendwie quasi auch noch so ein Mini-RPG-System dahinter gibt. Wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, sowas dann auch nochmal reinzupacken. Was es eben gibt, ist eine Einzelspielerkampagne, die durchvertont ist. Da hast du Dialogoptionen, also nicht Dialogoptionen, aber du hast halt Dialoge, die total voll vertont sind. Es ist eine coole Story, die sich wie viele dieser Spiele, ne, wie beispielsweise auch Tom Clancy's Hawks hieß das, glaube ich, damals, was vor, glaube ich, 10 Jahren oder so kam das raus, auch eher so arcade-lastiges Fighter-Game. Und alles dreht sich dann halt um solche Söldnertruppen, die dann in so einen fiktiven globalen Konflikt zwischen fiktiven Ländern eingreifen, so wie das in Ace Combat auch schon der Fall ist. Ne? Dann gibt's ja diese fiktiven Nationen, die gegeneinander Krieg führen. Ne? Und hier ist es dann eben nicht anders. Du schlitterst da quasi in so einen Konflikt rein als Söldnereinheit und musst dich dann so ein bisschen zwischen den Fronten teilweise bewähren. Es gibt auch eine Art, ich würde das schon fast Roguelike-Modus nennen, wo du so eine Art offene Kampagne hast, wo du auf einer zufälligen Seite der Karte startest und dann hast du da verschiedene Missionen, da musst du aussuchen, ich möchte jetzt dahin gehen, diesen Auftrag erfüllen und dann schaltest du neue Gebiete frei, andere Sachen gehen verloren und musst dann natürlich auch dein Material ständig irgendwie im Blick behalten, also wie viel es kostet, um ein neues Flugzeug zu kaufen, wie viel das im Unterhalt kostet, wie viel die Reparatur kostet. Ne? Also da ist dann schon. Es geht jetzt nie über so grundlegende Management-Sachen, geht's nicht hinaus. Ne? Aber es, du musst dich dann trotzdem so ein bisschen um solche Sachen kümmern, was relativ cool ist. Und also das Spiel hat da dann durchaus doch sehr viel Potenzial. Was sehr cool ist, ist auch, und das war auch damals ein fester Bestandteil der Kickstarter-Versprechen von Anfang an, es hat eine direkte VR-Unterstützung von Anfang an.
Genau, das wollte ich fragen, weil du bist ja jemand, der VR nicht abgeneigt ist und das immer gerne mal ausprobierst. Hast du es ausprobiert
in VR? Ja, natürlich. Ich hab's exklusiv in VR gespielt bislang, einfach weil, wenn schon, denn schon. Ne? Läuft oder lief von Anfang an reibungslos, wahnsinnig flüssig, wahnsinnig schön auch und ansehnlich. Also muss sich überhaupt nicht verstecken. Für mich perfektes Beispiel dafür, was beispielsweise aus diesem Star Wars Squadrons hätte noch anders rausholbar gewesen sein, hätte sein werden können, gehabt.
Ja.
Weil es unterscheidet sich eigentlich nur durch die Lizenz von Squadrons. Ne? Also das Gameplay ist quasi dasselbe. Also jetzt mal Pi mal Daumen, ne? Du hast in Squadrons ja diese Energie auf Schilde oder Energie auf Waffen.
Ja, du hast halt andere, ne? Auch Features und so weiter.
Genau, aber ansonsten grundlegend, ne? Feinde verfolgen, in Gefechtspositionen bringen, abknallen und neue Gefechtspositionen suchen, identisches Gameplay, ne? Täuschkörper einsetzen.
Ein Rolle Dogfight.
Ja, das ist ein Dogfight-Simulator. Ja. Hier arbeitest du halt weniger mit Bordkanone und halt mehr mit Raketen, ist logisch. Aber das Gameplay ist trotzdem irgendwie dasselbe. Du musst versuchen, dem Feind irgendwie hinten dran zu bleiben, den anderen durch Täuschmanöver und Täuschkörper irgendwie abschütteln und irgendwie so manövrieren, dass vielleicht dein Wingman den dann abknallen kann. Ne? Und von daher, also vor Squadrons braucht es sich zum Beispiel überhaupt nicht zu verstecken. Und da finde ich dann, also ich habe damals umgerechnet 17 Dollar dafür gezahlt, also keine Ahnung, knappe 13 Euro. Inzwischen kostet es 26 oder 25 Euro auf Steam.
25, ja.
Das ist durchaus im vertretbaren Rahmen. Auch oder gerade deshalb, weil es auch trotzdem technisch verhältnismäßig beeindruckend ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also die, dahinter steckt ein Studio, das heißt Sektor D2, Sektor D2. Wenn ich zumindest den Pitch aus der Kickstarter-Kampagne richtig verstanden habe, ist jetzt natürlich möglich, dass das Team größer wurde, aber damals war das eine Person. Das ist schon beeindruckend, was da eine Person zusammengeklaubt hat. Das war auch so beeindruckend offensichtlich, dass er den Zuschlag bekommen hatte damals, um quasi die Fördergelder von der Unreal Engine zu kassieren, weil das basiert auf Unreal Engine und
okay.
Er war damals quasi so ein Laureat für diese Engine. Also alles in allem sehr, sehr gelungen dafür, dass es tatsächlich halt wirklich nur eine Person sein soll. Ne? Publisher ist Humble Games, auch lustig, ne? Dass das Humble Bundle ja inzwischen halt so groß geworden ist, dass ja. Die auch Spiele veröffentlichen
also
kann.
Die machen ja eigentlich mittlerweile immer mehr Spiele, also die treten immer öfter als Publisher auf bei kleineren Spielen oder so. Das ist, ist jetzt nicht die Ausnahme mittlerweile mehr, aber trotzdem schön zu sehen, dass auch so eine Firma, so ein, ja, wie soll man es nennen, so ein Act, also ein...
Genau. Also es ist einfach insgesamt einfach schön zu sehen, dass es trotzdem immer noch solche Indie-Studios gibt, die trotzdem halt Qualitätsware liefern können, die sich durchaus auch eben mit der großen Konkurrenz von großen Studios messen kann. Ne?
Meine Frage jetzt wäre, weil ich schaue mir jetzt gerade nebenbei so auf Steam das bisschen Gameplay-Szenen an. Wurde dir dabei nicht ein bisschen schlecht? Weil mir würde da, glaube ich, schlecht werden. Nein. Einfach nur.
Überraschenderweise nicht, nein. Oh. Und du hast tatsächlich, also du sprichst ja natürlich jetzt Virtual Reality an. Mhm. Ich meine, du sitzt ja logischerweise, ne, und du hast ja den Knüppel fest in der Hand und das verdreht nicht die Augen, ist so.
Und ja, wenn man einen Knüppel hat, so ein
ja. Wenn man einen Joystick hat. Also ja, genau, das vielleicht tatsächlich zum Dazusagen. Also ich habe es auch ausprobiert mit der Maus. Schrecklich, nicht zu empfehlen.
Ja.
Gamepad ging aber auch nicht jetzt wirklich so super doll. Also es ist möglich, aber du verlierst dann trotzdem sehr viel, nicht nur Immersion, sondern auch einfach sehr viel Feingefühl. Hatte ich so im Verdacht. Kann auch einfach nur persönliche Vorliebe sein, ne? Aber allein die Tatsache, dass nicht genügend Buttons trotzdem dann da sind, ne? Dass du quasi beschleunigen war auf dem rechten Joystick, musste auf den rechten Joystick gelegt werden, weil du ansonsten nicht genug Knöpfe hast für andere Funktionen und dann quasi Schubregler hoch, runter, also ein bisschen seltsam mit diesem Ding, ne? Aber also ich meine, solche Joysticks, wer so ein Spiel spielen möchte, hat in der Regel entweder schon so einen Joystick oder ist in der Lage, dann auch nochmal billige Joysticks mit Schubregler gibt's ab 50 Euro. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Könnte auch sogar sein, dass es dann außerhalb einer dicken, fetten VR-Brille vielleicht auch mit Maus funktioniert und mit Gamepad und Keyboard vielleicht auch funktioniert, ne? Weil das verlierst du natürlich alles, wenn du so eine blöde Brille vor der Nase hast und nichts mehr siehst. Ne? Dann findest du ja in der Hatz jetzt nicht mehr das eine Knöpfchen, was du noch brauchst. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich würde trotzdem jedem dazu raten, eher mit einem Joystick zu spielen.
Ich hatte jetzt vor ein paar Jahren, weil ich überlege gerade, ob ich irgendwie ein Spiel mal gespielt hatte, was vergleichbar ist, jetzt auch.
Darauf wollte ich, das hatte ich ja am Anfang auch gemeint. Ne? Also es ist irgendwie so der Fluch von diesen Kickstarter-Spielen, ne? die werden angekündigt und die sind halt richtig geil, weil es in dem Moment nichts Vergleichbares gibt. Ne? Als das da angekündigt wurde, war das letzte halt eben diese Hawks-Spiele und die waren, glaube ich, zu dem Moment schon wieder 5 Jahre alt. Ne? Und Ace Combat mal, kam nie raus. Ne?
Was für ein Jahr war das, wo es angekündigt wurde?
2015, glaube ich, habe ich es gebackt oder 2016. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Ace Combat Spiel am Rechner gab zu der Zeit.
Weil ich überlege gerade, gab es Elite Dangerous für die PlayStation?
Das kann sein, ja.
Weil ich glaube, dass ich das, also ich hatte irgendein PlayStation Dogfight-Spiel mal gespielt, glaube ich, auf der Gamescom, wo die Morpheus, also die Brille, wie es hier, PlayStation VR im Endeffekt. Mm, ja. Die PlayStation VR präsentiert wurde, habe ich dann im Stand das mal gespielt mit einem Controller in der Hand.
Mm, und dann direkt in den Eimer gereiht.
Also es ging noch, aber es war schon, mir wurde ein bisschen schwummerig. Mm. Muss auch insgesamt sagen, dass der Großteil meiner PlayStation VR-Erfahrungen eher so naja waren.
Das liegt an der niedrigeren Refresh-Rate.
Ja.
Aber es kann sein, dass also auf Konsolen gab es sicher irgendwie Konkurrenzspiele zu dem Ding da. Ne? Es gab halt nie was für einen PC, was irgendwie vergleichbar war. Also zumindest nicht in dieser Zeitspanne. Ja. Seitdem kamen ja Skies Unknown oder wie heißt das von Ace Combat.
Ich bin überfrei. Weil ich weiß nur, in meinem Kopf gibt es immer nur so Elite Dangerous.
Ja, ich würde jetzt
der Flugsimulator.
Ich würde Elite Dangerous noch nicht mal unbedingt als vergleichbares. Elite Dangerous ist wesentlich komplexer als das da. Also Elite Dangerous, da musst du ja 100 Knöpfchen drücken, damit du das Ding überhaupt startest. Damit du irgendwie abdocken
kannst. Dann war es ein anderes Spiel. Oder es gibt doch irgendwie so ein Standalone Dogfighter-Spiel aus dem EVE-Universum, oder? Egal. Das, wie gesagt, ich hatte irgendwann mal so ein Dogfighter-Spiel auf der PlayStation gespielt und naja.
Aber ja, kann sein, ne? Aber na, wie gesagt, die Dinger werden quasi immer angekündigt, wenn es halt wirklich nichts Vergleichbares gibt. Dann denkst du, super geil, aber dann dauert es halt 5 Jahre, bis der Blödsinn rauskommt. Und bis zu dem Moment gibt es dann irgendwie Konkurrenzprodukte oder vergleichbare Produkte wie Squadrons oder wie eben diese Ace Combat Skies Unknown Anime Edition, keine Ahnung.
Aber weil ich gerade ein bisschen so an den Flugsimulator denken muss, kann auch sein, dass du es vorhin gesagt hattest. Startet und landet man von selbst oder ist man permanent in der
Mission,
Luft?
Die Missionen starten in der Luft, also zumindest die ich jetzt bisher gespielt habe. Es gibt aber dann auch zum Schluss immer die Option, ob du landen möchtest oder ob du das halt einfach von sich aus erledigt haben möchtest. Okay. Aber du kannst landen. Und das ist weniger schlimm wie damals bei diesem Top Gun Spiel auf Nintendo, wo du ständig gescheitert bist.
Das habe ich, glaube ich, nie gespielt, aber okay.
Das ist einfach nur, schrecklich, schrecklich schlecht programmiert. Und, okay. Aber genau, ne, darum soll es ja hier nicht gehen.
Aber um den Punkt zu machen, wie gesagt, das Spiel kostet 25 Euro auf Steam aktuell.
Genau.
Und hat auch hier sehr positive Reviews soweit.
Durchaus positiv. Metacritic liegt irgendwie bei 75 oder so. Also eigentlich Leute ganz zufrieden damit. Ich meine, es ist halt immer noch ein Indie-Spiel. Ne? Es ist jetzt nicht so.
Aber dann kommen wir von einem Spiel, was bei den Spielern recht gut ankam, zum Spiel, was dann eher, ein bisschen gemischt ankam. Und zwar, ich hatte es vorhin kurz angemerkt, habe mir jetzt Empire of Sin ein bisschen reingezogen. Jetzt nicht so viel. Um zum Vergleich direkt zu ziehen, hier auf Steam hat es Reviews ausgeglichen. Das kann ich auch so in gewisser Weise unterschreiben, so. Das Ding ist, bei Empire of Sin handelt es sich um ein Spiel, in der Prohibition. Es ist ein Mix aus bisschen Wirtschaftssimulation, Gangkriege, die in Rundenstrategie Kämpfen geführt werden, bisschen à la XCOM und diesen ganzen ähnlichen Spielen. Das klingt auf dem Papier eigentlich nach einem Spiel, auf das ich sehr, sehr viel Bock haben würde.
Ja, das geht, glaube ich, vielen so.
Genau, und es ist in den Grundzügen auch eigentlich sehr cool. Die Präsentation ist auch eigentlich ganz okay, weil du hast immer wieder so Passagen, die auch vertont sind, wenn du mit anderen Bossen von anderen Gangs verhandelst, weil bist du sozusagen die Grenze gezogen oder irgendwie Frieden geschlossen, wie können wir uns hier auf was einigen, dann sind die Sachen auch vertont, hast auch immer wieder verschiedene Möglichkeiten zu antworten bei diesen Sachen. Aber da hört auch so ein bisschen die ganze Präsentation, das Feeling auch ein bisschen auf, weil für den Rest, du hast zum Beispiel, was die NPCs angeht, weil du hast auch ein paar Missionen, wo du halt irgendwie mal mit einem Typen von einem Prohibitionsbüro was zu tun hast, weil der irgendwie Stunk macht oder du musst deinen Neffen aus dem Gefängnis rausholen und dafür jemand anderen einen Gefallen tun. Mhm. Oder einfach nur in der Nachbarschaft irgendwie sind dann so Bürger, die sagen so, hier, der hat mir die Geldbörse geholt. Und dann bist du halt der gute Gangster, der dann in der Nachbarschaft halt aufräumt. Aber das sind alles nur noch 15 NPCs, auch vom Erscheinungsbild her. Also okay. Da denkst du auch so.
Das hätte mit
paar Models mehr modellieren, das ist doch jetzt nicht zu viel verlangt. Also das Spiel wirkt in Ansätzen manchmal ein bisschen so wie ein, jetzt ganz böse gesagt, ein besseres Browser-Spiel.
Okay.
wird der Sache aber trotzdem nicht ganz gerecht. Also man kann Spaß mit dem Spiel haben. Was zum Beispiel sehr interessant ist, du kannst verschiedene Gangster rekrutieren für deine Gang, für deine Gruppe, weil du bist halt als Boss, der auch verschiedene Boni hat, sei es jetzt auf Thema Wirtschaftssimulation, du machst halt dein Speakeasy, also deine Bar auf, ja. Du machst eine Destillerie, wo du halt dann deinen Rum herstellst oder dein Fusel halt.
Ja, das ist nicht Rum, ja.
Du hast Bordelle, du hast Casinos, das heißt, du kannst in dieser Stadt.
Und dein Ziel ist nachher, der Boss aller Bosse zu werden.
Sozusagen, du kannst.
Ja, also Capo, die Tutti Capi. Und,
ja, beziehungsweise okay, einfach zu wachsen zumindest mal. Also ich bin jetzt eher dabei, dass ich jetzt mal meine erste Nachbarschaft, glaube ich, so langsam mal im Griff habe. Hat auch ein paar Kriege, die mir aufgezwungen wurden, die haben es alle bereut. Also ich habe die irgendwie alle relativ easy in den Boden stampfen können. Und das Spiel fühlt sich insgesamt auch, glaube ich, ein bisschen zu einfach an.
Okay.
Ich glaube, ich hatte jetzt aber jetzt vom Schwierigkeitsgrad wohl den normalen genommen. Es gibt vielleicht noch einen schwierigeren, keine Ahnung. Aber bisher, also ich mag diese Rundenstrategie, Taktikkämpfe à la XCOM. Okay,
ja.
Das ist sowas, was mir immer sehr gut gefällt, weil du hast halt dann verschiedene Einheiten.
Ist das dann auch gut balanciert oder?
Es fühlt sich ein bisschen so an, als zum Beispiel eine Shotgun. Du kannst mit einer Shotgun einen Radiusschuss machen. Das heißt, einfach vor dir einen gewissen Radius machst du Damage.
Ja.
Und das fühlt sich teilweise etwas zu mächtig an, weil wenn da halt 5 Leute da stehen und die wenig gedeckt sind, und das ist ein Typen, der auch einen guten, gute Stats hat, weil die haben trotzdem alle einige eigene Stats, die halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger mit Prozenten arbeiten. Kann es gut sein, dass du mal, wenn du 2 Shotgun-Typen hast, der eine von links, einer von rechts, bam, in einem Zug 5 Leute tot. Das ist machbar. Das ist schon etwas, in meinen Augen, ein bisschen überpowered vielleicht. Speziell, weil du halt, du bekommst neue Waffen, die sind ein bisschen besser. Du kannst Munition für die einzelnen Waffen noch auswählen. Munition ist nicht, wie soll ich sagen, die ist unendlich. Du musst jetzt nicht viel Munition nachkaufen, aber du kannst dafür eine Waffe sagen, hier, da ist jetzt eine Munition, die automatisch plus 10 Damage gibt oder mehr Crit-Wert gibt. Also da sind halt diese Rollenspielaspekte wieder mit drin, diese ganzen Sachen, die auch eigentlich ganz cool sind. Und es fühlt sich auch im Grundzug an wie ein Spiel, was eigentlich eine gute Basis hat, aber ja, die nächsten 2-3 Schritte in der Konsequenz, in der Präsentation, in der Tiefe.
Das heißt, das ist etwas, wo eigentlich dann quasi noch Add-ons, also DLCs, kommen sollten, müssten.
Könnte, weil Paradox dürften, ist ja.
Ja, genau. Der Publisher, ist Paradox und ist der Ruf mal ruiniert. Ne?
Ja, aber es ist halt so ein Ding. Das ist ja ein Spiel, jetzt nicht von einem eigenen Studio, Paradox Studio. Ja. Und man muss ja sagen, wenn die Spiele von einem eigenen Studio sind, sind sie in der Regel auch recht gut. Und da machen auch die DLCs Sinn. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Ich kann mir vorstellen, dass da gesagt wird, so, nee, das war ein schöner Versuch. Es gibt vielleicht irgendwann ein Empire of Sin 2. Aber wir lassen jetzt mal die Finger davon. Weil ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, was der jetzt, scheiß kurz hier bei
Macher sind ja John Romero und seine Frau. Ne?
Genau, es sind halt Romero Games und Paradox ist dann halt der Publisher. Und es gibt keine DLCs außerhalb der Deluxe Pack.
Okay. Ja, halt Kosmetika und so.
Beziehungsweise gibt es, glaube ich, einen Boss mehr. Das könnte sogar Al Capone sein. Keine Ahnung. Also es gibt aber hier Empire of Sin Expansion Pass. Also es gibt wohl einen Season Pass.
Genau so. Dann gibt es ja irgendwie die Pläne, trotzdem noch Erweiterungen nachzureichen. Dann wäre das ja quasi prädestiniert dazu, um mit der Zeit besser zu werden. Ne? Ist halt schade, wenn es. Ist es wirklich unfertig oder ist es einfach nur.
Nee, es ist einfach. Es ist ein bisschen das Potenzial, ein bisschen verschenkt. Also man kann mit dem Spiel Spaß haben. Ich werde auch noch ein bisschen da Zeit investieren, weil. Es hat einfach, also wenn man diese Ära, dieses Gangster, USA, Chicago, Produktionszeit mag, macht's auch Bock, weil du hast halt diese Musik, du hast halt diese Architektur, die einzelnen Charaktere in deinem Team haben auch manchmal so kurze Dialoge, wo sie einfach was von sich geben. Das wiederholt sich auch irgendwann mal, aber okay. Was auch noch cool ist, aber ich noch nicht so ganz durchblicke, du hast, also du kannst als Gangster rekrutieren. Je mehr Notoriety? Also wenn du
Notoriety.
Notoriety, ich, ja. In Deutsch könnte das bedeuten,
wie bekannt du bist.
Ja, also wie, also wie berüchtigt,
glaube ich. Berüchtigt, ja.
Je berüchtigter du bist, desto besser sind die Leute, die du rekrutieren kannst. Und die Leute haben jeweils eine eigene Klasse, eigene Stats, und die haben teilweise Beziehungen untereinander. Das heißt, es gibt Leute, die hassen sich, es gibt Leute, die, oder eben eine Person, die ist verliebt in jemand anderen. Ganz ehrlich, habe ich jetzt bisher nicht rausgefunden, wirklich, weil ich habe jetzt ich habe nicht aufgepasst, ich habe jetzt noch jemanden rekrutiert, wo Leute sich hassen.
Okay.
Und ich sehe immer wieder aufploppen, so Icons, Mittelfinger, die mögen sich halt nicht. Das hat sich bis jetzt, glaube ich, zumindest nicht negativ ausgewirkt. Was auch noch gibt, es gibt, anscheinend habe ich irgendjemanden in meiner Crew, der mich bestiehlt, der klaut dann mal so zweistellige Dollarbeträge, was mich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht weiter stört. Ob das dann jetzt,
was bist du denn für ein Drogenboss? Da musst du sofort blutige Rache üben.
Ja, dann fällt mir dieser Typ weg und dann muss ich 10.000 Dollar bezahlen, um einen neuen anzuheuern. Da sind mir diese paar Dollar es wert, die Leute halt beizubehalten und mit denen halt dann.
Ja. Also du bist kein guter Don Corleone, also ganz ehrlich.
Nee, bin ich auch nicht. Aber trotzdem macht das Spiel im gewissen Sinne Spaß. Ich kann mir nur vorstellen, dass sobald man das eine gewisse Zeit lang gespielt hat und die erste, zweite, dritte Nachbarschaft den Posten übernommen hat, es irgendwie sehr repetitiv wird. Und ja, unterm Strich kann ich sagen, man kann sich das Spiel mal reinziehen, wenn es vielleicht mal in einem Sale ist und man Bock auf diese Art von Spiel hat, auf diese Epoche, auf diesen Stil. Aktuell zum Preis von, was sind es, glaube ich, aktuell? Moment, ich glaube, es sind 40 oder sowas im Dreh rum. Jetzt will das hier nicht so ganz laden. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem. Jetzt hat Steam gesagt, nee, das ist ein Fehler. Gehst wieder zurück auf die Startseite? Nein, ich will aber sehen, was für ein Preis das jetzt hier ist. Empire of Sin. So, gehen wir hier hin und sagen, ja, wir sind älter als 18 und es kostet, ja, 40 Euro. 50 Euro ist die Deluxe Edition, Premium Edition kostet 70 Euro und wenn man sich alle Expansion Passes 1 und 2 plus irgendein DLC mit Al Capones Fur Code holen will, sind es dann nochmal 25 Euro, mehr oder weniger. Wie gesagt, wartet ab auf einen Steam Sale oder ähnliches. Das ist
dann wirklich eher was für eine Sale dann.
Ja, okay. Also es tut mir ein bisschen leid, weil ich hatte echt große Hoffnung und Erwartungen an das Spiel, auch weil halt mit dem Namen Romero ist man sofort so, das könnte was werden.
Also quasi, wenn das in der Abwechslung gut, schlecht, gut geht, ne, dann ist quasi Doom, Daikatana und das hier, aber scheint ja sich nicht bewahrt. Doom
und,
ja genau. Leider, ja. Weil was soll man machen?
Ja, aber wie gesagt, Empire of Sin, könnt mal reinschauen, wenn ihr Bock habt, wart auf einen Steam-Sale und da kann man seine paar Stunden Spaß schon definitiv damit haben und ja, so als Gangster rumzulaufen und ein bisschen Fusel und die Leute zu bringen, hat schon einen gewissen Reiz, aber okay.
Ja. Anderes Gangsterspiel, was jetzt rausgekommen ist, Hitman 3.
Ah ja.
Also Gangsterspiel, ja, Auftragsmörderspiel, Agentenspiel.
Kriminelle.
Haben wir jetzt tatsächlich nicht in einer von uns gespielt. Bei mir liegt es nicht am Wollen, sondern, oder besser gesagt, es liegt schon am Wollen. Ich bin halt nicht gewillt, das Ding auf dem Epic Games Store zu kaufen. Unter anderem aus einem, ich habe diesmal eine gute Ausrede, nicht nur, weil ich Tim Sweeney nicht leiden kann, sondern, viel wichtiger, was diese Spiele hatten, immer war diese Möglichkeit, quasi den Content aus dem ersten Spiel mitzunehmen. Oder aus den ersten beiden Spielen inzwischen schon mitzunehmen. Ne? Dass du quasi die ganzen Missionen aus den Vorgängern auch in dem neuen dann wieder spielen kannst. Und das hat der dritte Teil auch. Also du kannst, wenn du jetzt Hitman 1 und 2 auf Konsole hast, dann kannst du problemlos sämtliche Missionen in dem neuen auch spielen und hast dann natürlich direkt jede Menge Content, jede Menge Missionen, jede Menge Aufträge, Inhalte, die du sofort freigeschaltet hast. Ganz
das
geil.
Das war auch etwas, als ich das gehört hatte, dass das so funktionieren würde, wollte ich es mir eigentlich auch holen. Also jetzt die Rede ist jetzt 2-3 Wochen, bevor es rauskam. Hm. Aber dann kam ja die News aus, dass es jetzt nicht so einfach auf dem PC wäre.
Genau, das ist das, worauf ich raus will, denn es ist jetzt ein Jahr lang exklusiv im Epic Games Store, so weit, so schlecht. Aber natürlich, wenn du dann die Spiele, die anderen beiden auf Steam besitzt, kannst du natürlich bislang nicht die Inhalte freischalten und sie im dritten Teil benutzen.
Ich glaub,
oder es geht, aber es ist irgendwie ultra aufwendig.
Beziehungsweise und es gab irgendwie die Promo-Aktion von auf dem Epic Store, wenn du Hitman 3 in der ersten Woche des Releases kaufst, bekommst du den Zugang zu den Levels von Hitman 1 gratis dazu?
Nein, es war, dann kriegst du eine vergünstigte Version von Hitman 1.
Oh Gott.
Kauf es bitte nochmal, du Schmock. Und was noch viel schlimmer ist, oder zumindest glaube ich das, dass es so rum war, aber ansonsten wäre der Shitstorm nicht so groß gewesen, was noch viel schlimmer ist, Hitman 2 gibt's gar nicht im Epic Game Store. Das heißt, selbst wenn du alle drei Titel dann kaufen wollen würdest im Epic Game Store, dann kannst du es zumindest beim Release des Titels, konntest du es nicht machen. Und das war halt einfach unterirdisch und der Hauptgrund, warum einige Leute dann doch sehr erbost waren und warum IO Interactive dann doch sehr hart zurückrudern musste. Ne? Gut, dem Spiel scheint es keinen Abding getan zu haben. Es hat sich dann doch anscheinend sehr, sehr gut verkauft. Also sie sind, es ist scheinbar der erfolgreichste Launch eines Hitman-Titels ever. Was, ich meine, more power to them, ne? Freut mich sehr. Vor allen Dingen ja auch mit der News, dass sie ja in Zukunft den Zuschlag bekommen haben, einen James Bond Teil machen zu können.
Das,
da freue ich mich richtig drauf. Weil,
ja, weil der letzte gute James Bond Teil, korrigier mich, war GoldenEye. Da gab es noch gute danach.
Nightfire war gar nicht schlecht.
Okay, das war welche Konsole damals?
Oh.
360?
Oder? Nein, schon davor. Das war Original Xbox. Kam, glaube ich, auch auf GameCube und PS2 raus, aber nagel mich da nicht fest. Das lief damals auf der Original Half-Life Engine. Das war super.
Ui. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, Hitman 2 gibt es jedenfalls zurzeit nicht im Epic Games Store zu kaufen. Das heißt ja, man schaut da irgendwie ein bisschen in die Röhre.
Da schaust du halt wirklich in die Röhre. Das ist halt einfach blöd. Ne? Weil ich meine, es ist ja geil, wenn Spiele dir die Möglichkeit bieten. Ne? Nimm deinen alten Content mit. Wir belohnen dich dafür, dass du uns jetzt schon seit Jahren treu bist. Ne? Und das machen ja jetzt andere Spieler auch.
Genau, weil ich hatte jetzt bis in die letzten Tage, hatte die News halt mitbekommen, auf Newsseiten, mich ein bisschen da reingelesen und war auch deswegen ein bisschen abgeschreckt jetzt vom Kauf von Hitman 3, davon abgesehen, dass mir die Zeit aktuell auch ein bisschen fehlt. Daher hier jetzt auch kein exklusiver, hyper krasser, aktueller Titel, den wir besprechen. Aber siehst du einfach auf dieses, wenn man weiß, es gibt dieses Feature. Man
ja, kann, und dann fehlt es. Ne?
Und es fehlt, das ist irgendwie so, ey, nee, Leute, dann behalt jetzt erstmal. Dann
kann ich auch ein Jahr lang warten.
Genau.
Das ist halt einfach, wenn das jetzt einfach so ginge, wenn die jetzt von heute auf morgen sagen würden, okay, ich weiß, du hast die anderen beiden Spiele auf Steam, aber hier, du kannst den Content trotzdem rüberlinken, weil das Ding ist ja, die Spiele sind always online, du hast so einen blöden Account, den du brauchst für dieses Spiel, damit du das überhaupt spielen kannst. Ne? Es ist ein reines Singleplayer-Spiel eigentlich, aber du brauchst trotzdem diesen Account, damit sich deine Erfolge und deine Werte und das Freigespielte und so weiter alles synchronisiert. Ne? Das heißt, die wissen, dass du dieses blöde Spiel besitzt, sitzt auf der anderen Plattform, ja, dann bitte, dann schalt den Blödsinn doch frei. Wenn das dann einfach nur daran liegt, dass ihr das Spiel nicht verkauft im Epic Game Store, meine Güte, was ist das denn für ein Blödsinn, ne? Also, weil es ist halt einfach cool, zumindest bei Hitman ist das nämlich so, jedes dieser neuen Spiele, also 2 hat auch schon neue Features, neue Moves, neue Waffen reingebracht, die es im 1er dann nicht gab. Diese Moves und diese Waffen etc. sind dann aber einsetzbar in den alten Levels, ne? Und dann hast du quasi immer neue Möglichkeiten, diese Rätsel, weil, sagen wir mal ehrlich, ne, Hitman ist ist eigentlich nur auf der Fassade so ein Assassinenspiel. Eigentlich ist es ja ein Rätsellösespiel. Ne? Dieses Rätsel, wie komme ich an Person oder Objekt X, ohne entdeckt zu werden. Ne? Das ist ja das eigentliche Gameplay.
Und das teilweise dabei möglichst kreativ, beziehungsweise möglichst das halt kreativ. So viele Wege.
Ja, aber das meine ich. Ne? Das ist trotzdem ein Rätsellösen.
Ja, das ist klar. Ne? Mein Ding ist, ich war jetzt auch ein bisschen gerade erschrocken, weil habe jetzt mal geschaut, auch noch, als ich geschaut habe, wegen jetzt Hitman 2, ob das im Epic Games Store ist, habe ich jetzt gesehen, dass jetzt die Game of the Year Edition von Hitman 1 Vollpreis 60€ kostet.
Ja, na klar.
Aber das gleiche fast ist auch auf Steam der Fall, da kostet es 57,51€.
Ja.
Habe Hitman 1, keine Ahnung, welche Version, glaube ich, bin mir relativ sicher, irgendwann mal in einem Humble Bundle bekommen oder sowas in der Art und wollte mir dann auch irgendwann mal Hitman 2 holen. Und das Ding halt ist, ich habe bisher noch kein, also Hitman 1 habe ich vermutlich
nie gespielt.
Das heißt, es wäre eigentlich für mich ultimativ, mir jetzt Hitman 3 zu holen. Dann halt vielleicht, weil ich jetzt, wie gesagt, so ein
Assassin oder sowas. Das wäre tatsächlich die perfekte Experience, wäre die ganze Story und die ganzen Levels an einem Stück durchzuspielen, würde ich dir raten, tatsächlich ein Jahr zu warten.
Ja.
Wenn es dann endlich auf Steam draußen ist und dann hast du quasi alle drei auf einmal, ne? Und dann kannst du alle drei zusammen spielen und vor allem.
Der war alt. Das war alt.
Und vor allen Dingen kannst du, ich konnte nicht widerstehen, vor allen Dingen kannst du auch die ganzen neuen Moves dann benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen neuen Gadgets auch in den alten Levels funktionieren oder nicht. Keine Ahnung. Vermutlich schon. Und das ist halt einfach cool. Und du hast den Vorteil, in einem Jahr werden vermutlich auch alle neuen Maps veröffentlicht sein. Weil meines Wissens nach ist das, was jetzt rauskam, auch wieder nur 2 oder 3 Missionen. Und dann musst du wieder warten, bis das neue Aufträge freigeschaltet werden.
Ich glaube, dieses Mal machen sie es eher, dass es alles diesmal, raus ist.
Ist diesmal alles auf einen Schlag rausgekommen?
Habe ich, glaube ich, so gehört. Also das nagelt
mich nicht fest. Das war auch eigentlich, also das war für viele Leute immer so der große Kritikpunkt an der Serie. Ich fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil das hat dich dann trotzdem irgendwie so am Ball gehalten und du hattest dann nicht dieses Gefühl, ich muss jetzt unbedingt da durch und ich muss jetzt alle 8 verschiedenen Missionen, sondern du hattest immer die Möglichkeit, jetzt spiele ich einfach mal die ist jetzt erschienen. Jetzt versuche ich die auf 18 verschiedene Möglichkeiten, versuche ich die durchzuspielen. Ja. Immer mal was Neues. Ach, jetzt habe ich freigeschaltet, dass ich als Koch in der Küche starte, schon undercover. Ja, cool, dann kann ich ja, dann spare ich mir ja jetzt den Teil hier, dann kann ich den Mord so rumbegehen und dann erst den anderen Typen erledigen und dann kann ich das noch stehlen, bevor ich, ne, und wird dann immer neu und kreativ und ohne diesen gefühlten Zeitdruck von, ich könnte eigentlich auch schon die nächste Mission beginnen. Ja. Ne? Also ich fand das eigentlich nie verkehrt. Gut, die Leute haben gemeckert, aber du wusstest ja, worauf du dich einlässt, wenn du dieses Spiel kaufst und du weißt, es gibt halt nur 2 Missionen derzeit. Ne? Dann ist es halt so. Ich hatte den Einser damals gekauft, da gab es gar keine Mission. Dann gab es die Paris-Mission noch nicht mal. Sondern da gab es quasi nur das Tutorial.
Okay.
Ja, da gab es nur das Tutorial. Damals hat es auch nur 20er oder so gekostet. War halt ein super Deal. Ne? Niegelnagelneues Spiel, 20er. Und du musstest dann quasi mehr als ein Jahr lang warten, bis das alles freigeschaltet war. Aber dafür waren halt auch alle Level dann immer weiter und immer neuer und immer wieder kreativ. Und
aber das war eine Zeit lang so eine Masche. Ich glaube ja auch, dass Hitman 1 damals noch unter Publisher Square Enix rauskam.
Ja,
das Square Enix. Und Square hatte, glaube ich, zu dieser Zeit so ein bisschen diese, wir machen jetzt Episoden-Releases.
Ja.
Jedenfalls, ich kann mich jetzt auch komplett irren, aber glaube ja auch, dass Life is Strange
das
Square Enix rauskam und das war ja auch im Episodenrhythmus.
Das stimmt.
Aber jedenfalls, das geht auch so ein bisschen in diese Idee von Games as a Service, du bist halt längere Zeit mit dem Spiel vertraut, du ballerst jetzt nicht innerhalb von einer Woche oder einem Wochenende ein Spiel durch und bist halt dann durch. Und
bist dann total enttäuscht, weil es dir nicht gefallen hat trotzdem.
Beziehungsweise à la Cyberpunk, es läuft nicht, es rattert und hier und da. Aber du hast vorhin nur kurz angesprochen, das war auch so ein Ding, ich musste noch ein bisschen mehr hintersteigen, aber es gibt wohl 2 andere Spiele, die auch diese Strategie jetzt fahren. Dieses, wir bringen einen neuen Teil raus, aber beziehen uns weiterhin auf die Inhalte des alten Teils. Das soll wohl so sein für Overwatch 2. Ich selbst habe relativ viel, bis vor einem knappen Jahr, glaube ich, Overwatch gespielt, bis halt in meinem Freundeskreis immer weniger Leute gespielt haben und es ist so ein Spiel, was mir persönlich mehr Spaß macht, mit Leuten, die ich kenne, zusammen und anstatt mit Randoms oder mit halt Solo-Queue und so weiter. Aber das soll wohl auch so ein bisschen in diese Richtung gehen und dasselbe gilt dann wohl auch für Total War Warhammer Total War, wie auch immer.
Total Warhammer.
Ja.
Total Warhammer 3, was jetzt vor Moment der Aufnahme, glaube ich, vor einem Tag angekündigt wurde oder zwei Tage.
Ich glaube schon, ja, oder irgendwie so einen Dreh rum, ja. Ja. Jedenfalls hatte damals Warhammer, also den ersten Warhammer-Teil von Creative Assembly, Total War ist eine Reihe, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Habe ich damals mit Rome 1 kennengelernt, Medieval 2 geliebt, Rome 2 war ich ein bisschen überdrüssig nachher und den Rest, glaube ich, nie wirklich gespielt, aber es ist eigentlich für mich eine sehr tolle Mixtur aus Ash-Side-Strategie, Kämpfen unter diesem übersichtsrundenbasierten Wirtschaftsverwaltungsding. Und das hat sich auch sehr gut mit der Warhammer-Lizenz verbunden. Das war so, ja. Der erste Teil
war... Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, dass diese Total Warhammer-Spiele, die besten Total War Spiele sind, die lange, lange, lange rausgekommen sind. Also das sind
wohl die besten.
Es hat mehr mit der eigentlichen Idee hinter Total War noch gemein, als das, was jetzt inzwischen unter der Haupt-Total War-Lizenz noch läuft. Ne? Weil da kommen ja diese Three Kingdoms oder wie hieß
Wobei,
es?
Wobei, Three Kingdoms inspiriert sich sehr krass an den Warhammer-Spielen, weil du hattest bis zu Warhammer, hattest du in diesen Total War-Spielen nie so diese Heldeneinheiten.
Ja, gut.
Die hast du jetzt mit Warhammer eingeführt, weil es ist klar, das passt zu Warhammer.
Ja.
Und das hat Creative Assembly irgendwie so gut gefallen, dass sie es bei Three Kingdoms, was halt in China spielt, eingeführt haben, hat das aber auch nie angefasst wirklich, weil auch da wieder die Zeit, nicht mal die Lust, aber die Zeit hat ein bisschen gefehlt zu diesem Moment und auch irgendwo die Lust. Also wenn ich wirklich Bock gehabt hätte, hätte ich es gespielt. Warhammer 1, da, ich nenne es einfach Warhammer 1, habe ich gespielt, eine Kampagne fast bis zum Ende, bis zu dem Punkt, wo ich einfach so, okay, ich bin übermächtig, habe das Chaos zurückgedrängt, die Vampire sind mehr oder weniger auch
vernichtet, ja.
Vernichtet und
die Grünhäute sind in die Berge verschwunden.
Ja, die Grünhäute hatten nie eine Chance bei mir. Also die waren irgendwie immer, die hatten sich, glaube ich, mit den Vampiren noch bis angelegt. Aber jedenfalls, da war ich eigentlich sehr zufrieden, wollte es auch irgendwann wieder auspacken, weil man hat da ja immer durch die ganzen DLCs ewige Nachschub, bisschen so wie bei Paradox. Man hat immer wieder neue Völker, immer wieder neue Sachen hier und da. Und
ich muss es auch wieder mal spielen, weil es hat mir eigentlich auch gut gefallen.
Warhammer allgemein, sowohl Warhammer Classic, also dieses Mittelaltermäßige, das Fantasy-mäßige, wie auch 40k, das sind halt immer wieder so geile Lizenzen, die teilweise auch gut umgesetzt sind in Spielen, teilweise aber große Grütze sind. Ist halt so. Games Workshop gibt diese Lizenzen, oder wie heißt nochmal die
Firma? Citadel Games.
Ja, die gibt ja die Lizenzen raus wie warme Semmel. Ja. Also raus wie, ja. Ne? Aber
Wie hieß dieses eine mit den Schiffen?
Gothic Armada, ja.
Das war nicht schlecht.
Ja, das hatte ich auch angespielt auf der Gamescom und da gab es zu diesem ungefähren Zeitpunkt noch ein anderes, was so ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig war.
Inquisitor.
Kann sein, wo du halt mit Terminators irgendwie so in
Space Hulk.
Ja, so heißt es. Ja. Das hatte auch gute Momente, aber irgendwie...
Ich hatte so Bock drauf und es war so schlecht, dass es rauskam. Ich müsste es mal wieder spielen.
Kann sein, dass es mittlerweile ganz okay ist, aber hatte es auf der Gamescom angespielt und war so ein bisschen so, ja kann man machen. Ich bin zwar gerade hier massiv verreckt, aber hey, ich bin ja auch ein Noob. Aber hat mir dann auch im Rahmen einer Gamescom irgendwann mal bin ich in so einen Saturn reingelaufen, weil hatte Zeit.
Anderes Gutes war Left 4 Red. Also nicht Left 4 Red, sondern Vermintide.
Ja, auch zwei. Also hat er den ersten gespielt. Zwei soll
gespielt,
besser sein.
Okay.
Und es kommt jetzt, glaube ich, auch ein Vermintide-mäßiges Spiel raus, aber im 40k-Universum. Also dasselbe Prinzip.
Ja, dieses Underhive. 40k Underhive.
Kann gut sein.
Das, was, also wenn die das jemals machen, also bitte jetzt ganz gut zuhören, liebe, die ihr garantiert zuhört, Citadel Top DAX Manager. Was ich unbedingt haben möchte, ist so ein 40K Underhive Manager Game. Also quasi so ein Spiel, wo du in einer dieser riesengroßen Metroplex-Hives quasi den Generalgouverneur da spielst und quasi verwalten musst, wie diese ganzen Unterlinge unter dir diesen Hive da managen müssen und dann, oh nein, wir haben eine Xenos-Infestation in Sektor 17G und dann müssen wir da jetzt unsere Leute hinschicken und dann musst du das säubern. So ein bisschen wie Tropico, aber eben in super, ne?
Aber ich dachte jetzt im Moment, würdest du was sagen, wie so eher so Dungeon Keeper, du bist halt so.
Ja, oder Dungeon Keeper, genau. Das könnte auch dazu passen.
Das ist auch ganz cool.
Zu diesem Theme, ne?
Die Space Marines kommen rein, aber du musst halt dein Dungeon sozusagen so machen, dass die halt verrecken.
Achso, ja, das wäre quasi, dann müsstest du Schwarmflotten-Dingsbums da spielen, weil wie heißen diese
Kultisten? Die Tyrannen?
Nee. Ja, die Tyranniden, aber davon gibt es diesen Tyranniden-Kult, die Gene-Stealer, die Gene-Stealer-Cults, der dann quasi in diesem Underhive die Leute zusammenrottet, damit sie in den Salzminen für die Insekten-Overlords arbeiten.
Ja, aber ohne Scheiß, also diese ganze Warhammer-Lore, was da alles drin ist, das ist ja so wunderbar.
Das ist teilweise ganz cool, ne? Aber von daher, wenn ihr jetzt genau zugehört habt, wisst ihr, was mein Lieblingsspiel dann ist und hoffentlich kommt das dann bald raus, also liebe Zuhörer.
Tropico, bitte, ja.
Genau. Nein.
Aber der Punkt ist halt, dass jetzt
wir
halt
sind jetzt dritten, meilenweit vom Thema abgekommen.
Wie immer, das ist doch hier, ne, das ist super Tradition. Geil. Mit jetzt Warhammer, also Total War Warhammer 3, wird das fortgesetzt. Das heißt, man wird irgendwie Elemente aus dem alten Kampagnen, Missionen, was auch immer, mit rübernehmen in diese neue Welt, beziehungsweise das neue Spiel.
Ja, ich nehme an, dass du quasi einfach alle Völker und so weiter, die du in den früheren Spielen hattest, die du jetzt in dem neuen nicht hast oder vielleicht nur als DLC hast oder so, ne, dass du die dann quasi automatisch schon direkt hast. Ja. Würde also, Sinn ergeben.
Also ganz ehrlich, wie auch immer das jetzt gemacht wird, wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen noch reinlesen mal irgendwie bei Gelegenheit, aber die Idee, ich fände es cool, wenn das mehr gemacht würde, weil das belohnt einfach, dass du schon länger bei einer Serie bist, dran klar, bist. Ja. Und klar, man kann ja immer noch, wenn das neue Spiel rauskommt, man sagt so, oh, ich hätte aber dann noch gerne diese Zusatzinhalte. Die alten Teile sind vermutlich für relativ günstig zu bekommen. Stichwort irgendwo ein Sale, Steam Sale, Epic Games Store Sale, bei GOG, wo auch immer. Da gibt es genug Möglichkeiten in einem Humble Bundle oder sonst irgendwo. Und dann kann man das halt dann mit reinpacken in der neuen Engine, idealerweise mit neuen Features. Das macht schon Sinn, weil mich schreckt das teilweise dann so ab, wenn du so Reihen hast. Und du sagst jetzt, okay, ich will jetzt noch den ersten Teil spielen, der ist aber grafisch veraltet, war vielleicht auch ein bisschen technisch, genau, bisschen weniger gut mit Bugs, aber du kannst halt die Inhalte in der aktuellen Engine nachholen. Also, das ist doch perfekt.
Ja, eigentlich schon, ne? Also, das ist eigentlich etwas, das, also mich freut das auch immer, wenn ich irgendwie sehe, okay, es hat sich durchaus aber irgendwo gelohnt, jetzt den neuen Teil zu kaufen, obwohl ich den alten auch schon habe. Es ist jetzt einfach auch einfach nur, weil es halt real Festplattenplatz spart. Ne? Also ja. Ich muss jetzt, wenn ich Hitman 3 später irgendwann mal kaufe kann, brauche ich den 1er und den 2er nicht installiert haben. Genauso wenig, wie ich jetzt den 1er installiert habe, wenn ich was spielen möchte. Einfach weil es diese erstens nahtlos durchlaufende Story ist und ich kann trotzdem alles spielen und ich brauche das nicht alles haben. Ich kann trotzdem alles spielen davon. Ne? Wenn jetzt dann auch wurde ja jetzt angekündigt, die irgendwie so eine Collection von Mass Effect. Mhm. Ich gehe einfach jetzt mal in jugendlichem Leichtsinn davon aus, dass das quasi ein Spiel ist, in dem alle, was sind das, vier Stück? Vier Titel?
Drei. Also der Original ist eine Trilogie gewesen.
Plus
Andromeda. Lassen wir mal, ist so ein bisschen wie Indiana Jones 4. Reden wir nicht drüber.
Ja, gut. Aber ich glaube, es ist auch Teil von dieser Collection.
Ja?
Könnte sein.
Das wäre gut, weil Andromeda 4 hat halt daran gelitten, dass es technisch im Arsch war.
Ja, größtenteils. Könnte sein, dass es auch mit dabei ist. Ich habe es mir jetzt nicht genau angesehen. Ich weiß nur, dass sie große Teile komplett abgeändert anscheinend haben. Also sie haben Charaktere umgeschrieben, sie haben Szenen umgebaut.
Im Remaster?
Ja, anscheinend. Und Beleuchtung komplett geändert, Models komplett geändert.
Ja gut, Models und Beleuchtung habe ich kein Problem mit, aber wenn die halt Storyteile umschreiben, außer das Finale, das ja sowieso mal umgeändert wurde, weil ich habe das Originalfinale gespielt.
Das Rot-Grün-Blau-Finale, glaubst du?
Genau, also das haben sie ja irgendwann mal sowieso per DLC nochmal nachgereicht und geändert. Mhm. Hatte damals das Original Rot-Grün-Blau-Ding gespielt und war einfach nur komplett angepisst.
Total enttäuscht, ja.
Weil ich, ganz kurz, ich sag's immer wieder, es ist BioWare gewesen. BioWare hat es hingekriegt, ein paar Jahre zuvor mit Dragon Age Origins ein Finale zu machen in einem Spiel, wo du halt auch deine Entscheidungen haben, Einfluss auf das Finale, wo es auch funktioniert hat. Mhm. Man hat das Finale gespielt, je nachdem, wie man halt gehandelt hat, hatte man noch mehr Verbündete, dass die Abschlussszene, wie halt die ganzen Entscheidungen und wer jetzt an der Macht ist und wer wo, wie, was, wo, hat war das Resultat deiner Aktionen, deiner Entscheidungen. Das war super. So wollte ich es haben. Dann bin ich in meinem naiven Leichtsinn an die Mass Effect-Trilogie rangegangen und dachte mir so, hey, jetzt machen sie über 3 Spiele genauso. Ich freue mich aufs Finale, auch wenn ich irgendwie immer noch sage, im Nachhinein, Teil 1 war, glaube ich, mein Lieblingsteil. Auch weil da das Kampfsystem noch ein bisschen mehr zu meinem ja, RPG-mäßigen Vorlieben tendiert hat. Aber ich war nachher echt, ich weiß noch, ich war in meiner ersten Wohnung in Köln, als ich studiert hatte, hab's durchgespielt und ich saß einfach nur da und dachte mir so, ey, ihr Arschlöcher, was soll die Scheiße hier?
Er hat so laut geweint, dass selbst im kilometerweit entfernten Düsseldorf Vögel abgehoben sind.
Ja. Ich saß einfach nur, ich war wirklich sprachlos.
Ach, du warst so sprachlos, okay. Ja.
Ich saß einfach nur vom PC und dachte mir so, ey, das kann nicht deren Ernst sein. Die können's doch. Warum machen die? Und dann kam irgendwie noch ein Ende noch nachgeliefert, dachte ich mir so, nö. Jetzt ihr habt die Chance versaut, ich bin jetzt nicht mehr euer Freund.
Ich bin jetzt raus.
Genau.
Ja, gemein. Ja, es ist halt einfach so. Ne? Hm. Aber ich könnte mir genau da eben auch vorstellen, ne, dass das dann quasi ein Komplettpaket wird, was...
ja, es wird so ein bisschen wie die Master Chief Collection, glaube ich, im Endeffekt.
Vermutlich, ja.
Ne, die ich auch noch spielen muss.
Wo du dir dann halt auch wieder sparst, x verschiedene Dinger zu haben. Ne? Also, keine Ahnung, geht dir vermutlich genauso wie mir, aber ich habe zig Trilliarden verschiedene Spiele in meiner Steam-Library. Wenn ich da auf alle Spiele anzeigen drücke, dauert es erstmal 2 Sekunden, dann ruckelt der PC und dann zeigt die alle an. Also das dauert ewig, bis ich da durchgescrollt bin. Und wenn ich quasi 3 Spiele in 1 zusammenfassen kann, ist schon
ich muss auch sagen, ich mache eigentlich mittlerweile, also das letzte Spiel, was ich in dem Sale gekauft habe, ist schon eine relativ lange Zeit her. Habe es da mittlerweile wieder ein bisschen die Tendenz gehabt, teilweise Spiele vorzubestellen. Stichwort Empire of Sin, das war ein Fehler. Aber es ist einfach, mir fehlt ein bisschen mehr die Zeit heutzutage. Ich bin aber auch jemand, der viel mehr picky ist, also mehr wählerisch ist, was ich denn jetzt spielen werde. Und deswegen sind mir diese Steam-Sales, wo du dann irgendwie hier das Package mit allen Spielen von Publisher XY. Nö. Egal, wenn das jetzt nur 70 Euro kostet anstelle von 205.
Das ist noch nicht mal das Problem. Das ist nicht der Grund, warum ich 1 Milliarde Spiele habe. Ich habe halt einfach nur 1 Milliarde verschiedene Spiele. Das war noch nicht mal, dass ich einfach gedrückt habe, hier, ich möchte jetzt alles von Sega kaufen.
Das ist mein Problem gewesen.
Okay.
Habt anfangs, als die ganzen Steam-Sales losgingen und man teilweise, früher waren die Steam-Sales ja nur bis morgen 16 Uhr gibt's diese Auswahl reduziert. Da warst du so unter Zugzwang. Ich muss das jetzt kaufen. Ich krieg das nie wieder so billig. Ja, und das ist nie gespielt.
Genau, also die Kinder von heute haben gar keine Ahnung. Wir hatten früher viel bessere Steam-Sales. Das ist durchaus... Mm-mm. Also doch, ich fand das durchaus besser.
Ich fand's nicht besser, weil ich habe jetzt viel mehr Zeit zu überlegen. Soll ich nicht? Und bevor ich mich entschieden habe, ist das Steam-Sale vorbei. Hab's nicht gekauft. Bereue es auch nicht, weil ich es eh nicht spielen würde, weil es das 10.000. Spiel meiner Library ist.
Hast du ein Jammerlappen, das ist unwahrscheinlich.
Ich habe den fucking hier Game Pass, das ist sowieso schon erschlagend genug, weil du sitzt einfach davor, bist du so, ah ja, Ori und Ori 2 und hier und da.
Hast du da mitgekriegt, dass die kurze Kontroverse war, sie wollten Xbox Live Gold teurer machen?
Nein.
Nein, hast du nicht mitgekriegt? Das sollte kurzzeitig das teurer werden. Und dann wurde die, nachdem natürlich sofort jeder sich aufgeregt hat, wurde die Entscheidung dann wieder rückgängig gemacht. Meiner Meinung nach war das der klägliche Versuch, das so teuer zu machen, dass die Leute alle auf Game Pass rüberspringen, weil Game Pass halt einfach das wesentlich bessere Angebot ist. Ne? Also wenn wir ganz ehrlich sind, du kriegst Es kostet ein bisschen was weiter, aber du kriegst halt einfach haufenweise Spiele kostenlos. Das ist ja wesentlich besser.
Ich glaube, das kostet 15 Euro im Monat im Dreh rum. Das ist der Ultimate Pass, wo du dann halt alles hast. Xbox Gold, den Game Pass für die Konsole und für den PC. Mhm. Und das war jetzt auch eine Aktion, ich brauchte es in dem Fall nicht, aber ich glaube nur ein Monat oder drei Monate gratis konntest du über einen Code vom Game Pass dir Disney Plus holen. Übrigens, Disney ist ja jetzt ein anderes Medium, aber ich hab Bock drauf. Disney Plus, aktuell in meinen Augen Geldverschwendung. Außer du teilst und du teilst die Kosten, weil es ist, was da geboten wird, ist jetzt nicht so viel.
Wenn es denn funktioniert, ja. Also ich habe riesengroße technische Probleme mit dem Ding. Wenn Hälfte der Zeit bricht es irgendwie in der Mitte einer Folge oder so, bricht es einfach mal ab.
Hier läuft's.
Ja, naja, also keine Chance.
Aber mein Punkt ist, ab dem, ich glaube, 23. Februar wird dann auch Stars freigeschaltet. Also endlich diese ganzen anderen Sachen, die Disney besitzt. Alles, was sie gekauft haben damals zum Beispiel in dem ganzen Fox-Deal. Da landet so viel.
Okay.
Also zum Beispiel Akte X ist drin. Für, das ist Klischee, aber trotzdem, für viele Frauen ein Highlight. Grey's Anatomy ist mit drin. Okay.
Ich dachte, Desperate du meinst Housewives. Jetzt Akte X ist irgendwie ein Highlight für viele Frauen. Da wäre ich jetzt
David Duchovny. Also,
also hätte ich durchaus verstanden. Aber
apropos, theoretisch wäre dann auch Californication mit dabei, weil das war, glaube ich, auch Fox. Glaube ich zumindest.
Kein Schimmer.
Jedenfalls, da wird auch nochmal am 23. Februar bei mir die Internetleitung glühen, weil dann einige Sachen nachkommen werden, endlich legal verfügbar.
Ich freue mich dann schon auf Klammer auf, Access Token not set, Fragezeichen 0.
Ja.
Gleichzeichen, Klammer.
Das
ist nämlich immer, was ich kriege, wenn ich sowas gucken möchte.
Apropos, heute ist die neue Folge WandaVision rausgekommen. Ich muss sie nachher mit der Freundin schauen. Das wird schön.
Ja, Chef, wir wissen, du hast eine Freundin, verdammt.
Das sage ich nicht deswegen. Ich sag's einfach nur, du hast auch eine Freundin.
Ja, das ist ja was anderes. Ich gebe ja nicht damit an.
Ich sagte, Leute, der ist nur neidisch.
Ja, genau daran.
Der ist nur neidisch.
Das wird sein.
Genau.
So, wir sind meilenweit vom Thema abgekommen.
Das ist doch gut.
Wollte ich nämlich diese Brücke nochmal schlagen von kriminellen Spielen, von Empire of Sin zu Hitman und Agentenspielen und so. Wollte ich nochmal ganz, ganz kurz dann zu dem letzten Spielethema, was wir noch für heute vorgesehen hatten, Teardown kommen, einem Spiel, was wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen hatten. Auch ein Indie-Spiel, auch ein Spiel, das meines Wissens nach von einer einzelnen Person entwickelt wurde, von Tuxedo Labs, einem, glaube ich, schwedischen Entwickler. Es lässt sich am besten beschreiben als Sandbox-Einbruch-Simulator. Was irgendwie total verrückt klingt, ne? Es ist so ein bisschen wie Minecraft im Sinne, dass du diese Welt, die aus Voxeln besteht und die du quasi ganz individuell auseinanderbasteln kannst. Es ist also nicht so grobkörnig große Vierecke wie bei Minecraft, sondern es ist viel, viel detaillierter, diese winzig kleinen Voxel. Aber was du dafür machst ist, oder warum du das machst, ist, weil du diese ganze Welt dann auseinanderbastelst, um bestimmte Dinge zu stehlen oder bestimmte Dinge zu zerstören, und du machst das in so einer Art Time-Trial-Modus.
Ist eine Challenge eigentlich.
Es ist immer so ein Challenge, ne? Und warum sage ich das in Bezug auf Kleinkriminell? Das Setting ist quasi eins, wo du eine Abrissfirma führst. Du bist irgendwie halt, du erbst die, glaube ich, sogar. Das ist so irgendwie das Theme. Du erbst so eine komplett konkursgegangene Abrissfirma und versuchst dich halt mit so kleinen Jobs über Wasser zu halten, und dann heuerst du als Mission bei irgend so einem anderen Kriminellen an, der dir dann quasi einen Auftrag gibt: Reiß mal dieses Haus da ab. gehst du da hin, reißt du das Haus da ab, ne? Und später findest du raus, es war gar nicht sein Haus, sondern das hat jemand anderem gehört. Und dann steckst du dann plötzlich halt in dieser kriminellen Machenschaft damit drin. Und dann heuert er dich an, um binnen kürzester Zeit bei seiner Konkurrenz halt irgendwie Firmengeheimnisse zu stehlen oder so. Und dann sind diese Firmengeheimnisse natürlich in drei verschiedenen Gebäuden, die jeweils ein paar Meter voneinander entfernt sind, sind die verteilt. Und wenn du eins stiehlst, dann sobald du eins davon stiehlst, läuft ein Timer. Und dann hast du so lange Zeit, um zu den nächsten drei zu kommen und wieder zurück zum Fluchtfahrzeug, damit du verschwindest. Das heißt, du hast unendlich Zeit, dir dieses ganze Gelände vorzubereiten, damit du möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B kommst und dann weiter nach Punkt C und zurück nach Punkt D. Und darin liegt das eigentliche Gameplay. Ne? Du experimentierst ewig lange rum, wie komme ich jetzt dahin, was muss ich machen, muss ich hier dieses Fenster kaputt machen oder diese Wand da aus dem Weg räumen mit dem großen Vorschlaghammer. Vielleicht muss ich da dann mit einem Fahrzeug, was rumsteht, mit einem Lösch-LKW und der hat eine ausfahrbare Leiter und dann kann ich diese ausfahrbare Leiter quasi wie eine Rampe benutzen, um nachher in den dritten Stock von diesem Gebäude, wo der nächste Safe ist. Und du bist quasi immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bist du beschäftigt, um auszuklambüsern, wie du am schlausten zwischen diesen Punkten hin und her kommst, ohne dich dabei selbst in die Luft zu jagen, ohne dabei alles in Schutt und Asche zu legen, ohne zu viele Alarme auszulösen, vielleicht noch ein, zwei Nebenobjekte zu finden, die du auch noch finden kannst und die dir Bonuspunkte geben. Ne? Und dann nachher, ne, wenn du dann alles perfekt ausgeplant hast, dann stiehlst du dieses erste Objekt, hechelst schnell zu dem zweiten und dann zu dem dritten Safe und dann wieder weg und dann Mission geschafft. Ne? Und so schaltest du dann sukzessive auch neue Utensilien frei, wie so ein Schneidbrenner, mit dem du dann auch endlich mal Metallgraten aus dem Weg schaffen kannst oder ein Granatwerfer, mit dem du riesengroße Löcher in die Wand sprengen kannst, wenn es dann doch mal ganz schnell gehen muss oder so. Ne? Und ganz, ganz cool, auch wiederum dafür, dass es wieder mal ein Spiel ist, was eigentlich ganz günstig ist. Es kostet erneut knappe 20 Euro, steckt derzeit noch im Early Access. Das vielleicht auch dann als wichtige Information. Das heißt, es ist jetzt noch, gilt noch nicht wirklich als fertig. Aber das, was man jetzt schon da an Unterhaltung geboten kriegt, ne, weil man kann ja unendlich lang experimentieren da. Und es ist jetzt schon sehr beeindruckend. Und es hat halt einfach auch eine sehr beeindruckende Physik-Engine dahinter. Ne? Also wenn irgendwo Feuer ausbricht beispielsweise, dann hat man nicht einfach nur Feuer.png als kleines Bild, was dann irgendwie lodert, sondern da brennt es halt richtig. Und der Rauch, der auch kommt, der entfleucht physisch korrekt aus den Löchern, die man irgendwo reingeschlagen hat. Und Gebäude stürzen dann auch nach einer gewissen Zeit in sich zusammen, wenn sie brennen und solche Dinge. Ne? Also es ist wahnsinnig beeindruckend, was er da hingekriegt hat.
Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es auch Verfolgungen, also man wirkt verfolgt teilweise in diesen Levels, ja? Kann das sein?
Keine Ahnung, so weit bin ich dann noch
nicht. Okay, hatte vorhin halt irgendwie gesehen, dass man mit dem Auto weggefahren ist und das Auto wurde zerschossen von dem Helikopter, der geflogen ist.
Okay.
Und dachte mir so, okay, kann man vielleicht sich auch ein bisschen wehren, im Sinne von halt das mit der Physik dann, hui, den so einen Kran reinlenken oder sowas, aber okay.
Das könnte vielleicht einfach nur eine Cutscene sein.
Ja.
Ich weiß, dass der Entwickler am Anfang, weil ich verfolge den Typen tatsächlich auch auf Twitter, angedacht waren zwischenzeitlich irgendwie so riesengroße seltsame Spinnenmonster. Da war er noch nicht so richtig sicher, was das Spiel nachher werden soll. Die waren dann aber zu spooky vermutlich, weil zumindest bin ich denen bislang noch nicht begegnet. Keine Ahnung, ob du tatsächlich richtige Kämpfe da drin hast. Also es gibt eine Schrotflinte und Granatwerfer als Waffe, mit denen du halt tatsächlich Löcher irgendwo reinsprengen kannst. Ne? Ja. Keine Ahnung, ob die dann tatsächlich auch irgendwann mal gedacht sind, um dich zu wehren. Wäre eigentlich doof, weil in der Regel benutzt du diese Dinge, um
durchs
Level zu kommen.
Ne? Ich stelle mir gerade einfach so gerade spontan, das wäre eigentlich auch cool, wenn das Spiel den Steam Workshop unterstützen würde.
Damit andere Leute neue Levels generieren
genau.
können. Ja. Ich denke, das wird auch durchaus mal kommen. Also ich könnte mir das wirklich vorstellen, einfach weil es sich halt dafür so richtig anschickt. Ne?
Ja, ja.
Also könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber also eigentlich ein richtiger Geheimtipp. Es kam jetzt schon Ende letzten Jahres raus und ging dann irgendwie so gefühlt ein bisschen unter, weil und das, obwohl es halt sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ne?
Also bei Steam sind die Reaktionen äußerst positiv bis sehr positiv. Also das ist ein Spiel, was wenn es jetzt in dem Bereich gute Reaktionen bekommen hat, hat es auch jetzt bei den Rocket Beans manchmal so mitbekommen, dass da auch die Reaktion, da war glaube ich speziell Reinke, der von dem Spiel sehr angetan war. Ja, das Spiel hatte glaube ich in erster Linie aufgrund seiner Physik viele Leute wie soll ich sagen, eine gewisse Aufmerksamkeit halt erregt.
Ja, das war auch das Erste, was mich halt irgendwie angelockt hat, ne? Dieser Faktor von, du kannst halt rumexperimentieren und verschiedene Dinge ausprobieren. Das ist halt einfach, reizt dann doch, ne?
Aber lass uns mal zu noch einem anderen Thema kommen. Also wir haben noch so ein paar Sachen hier stehen, mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, eine Sache, die, glaube ich, die meisten Leute von euch mitbekommen haben sollten, war diese ganze Geschichte rund um GameStop. GameStop. Und zwar diese ganze Short-Seller, Short-Squeezing-Sache, die ganzen Aktiensachen. Du hattest das Thema noch aufgeschrieben. Was wolltest du noch?
Ja, ich wollte halt einfach nur, weil es halt trotzdem irgendwie peripher mit der Spielerwelt trotzdem zu tun hat. Ne? Also dieser Laden, der ja quasi kurz vorm Konkurs steht, die waren auch kurz davor irgendwie verkauft zu werden, glaube ich. Ne? Oder sollten.
Kann gut sein, hatten, ja.
Glaube ich, einen Käufer, der ist dann abgesprungen. Ne? Und dementsprechend natürlich für Anleger gar nicht mehr so richtig interessant und die große Verwalter haben den dann quasi zum Short freigegeben, ne? Und dann irgendwelche Online-Communities, die da dann heftig rein investiert haben, ne? Und gezeigt haben, wie volatil das System dann teilweise sein kann, ne? Wenn ein ganzer Batzen Leute dann trotzdem strikt weigert zu verkaufen, ne? Allerdings inzwischen, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, ist das Ganze ja schon wieder komplett geplatzt. Die Teile sind jetzt quasi, also nicht mehr nichts wert, aber nicht mehr die 300, 400 Dollar wert, die sie mal waren. Also da haben jetzt jede Menge Leute dann doch jede Menge Kohle verloren.
Das oder Kohle gemacht, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Ja,
abhängig davon, wann man eingestiegen ist.
Weil irgendjemand muss ja verkauft haben, damit das Ganze überhaupt so...
Genau, das war halt auch das, was ich den Leuten gesagt habe. Also es ist ja ganz lustig, bis der Erste auf die Idee kommt, ja, jetzt ist es eigentlich teuer genug, jetzt verkaufe ich, jetzt mache ich mal genug Kohle und es den anderen dann nicht sagt. Ne?
Ich glaube, also
einen Verräter gibt's immer.
Also die Aktie lag dann so irgendwann mal, so als angefangen hat es wohl so bei so 13, 17, 18 US-Dollar. Mhm. Und dann ging das so langsam hoch, das war wirklich so Anfang des Jahres, 8. November, 8. Januar. 14. Januar war es hoch auf fast 40 US-Dollar, wo man schon sagt, ach ja, ach ja.
Ne? Ja, immerhin schon mal verdoppelt. Ne?
Aber ging dann hoch bis, das war glaube ich der Höchststand, am 27. Januar 347 Dollar. Das war glaube ich der Zeitpunkt, als Plattformen wie Robinhood die Reißleine gezogen hatten.
Ja.
Und da gab es halt auch nur, da konnte man teilweise die Sachen auch nur verkaufen, nicht mehr kaufen und entsprechend gab es dann halt so einen Rückgang auf 193 Dollar. Das heißt, viele Leute haben es verkauft im Endeffekt.
Ja. Und das ist halt einfach, ne, es zeigt, wie gefährlich sowas halt auch ist, ne? Und wie unfair das System teilweise auch ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Kleine Klammer auf, hattet ihr auch gesehen, dass jetzt bei Landes Tech Tips in der ihrer WAN-Show etwas, was ich sehr empfehlen kann, jedem, der irgendwie so ein bisschen Interesse hat an Tech oder an dem ganzen Tech-Thema und selbst keine große Ahnung hat, aber trotzdem ein bisschen interessiert ist. Linus Tech Tips allgemein, sehr guter YouTube-Channel und auch ihre Man-Show, das ist so nur halt Video-Podcast-Ding. Mhm. Und da hatten sie auch gesprochen, dass irgendwie, ich glaube, Elon Musk irgendwie in seinem Profilbild eine Kryptowährung als Profilbild gemacht hat oder irgendwie was gepostet hatte, woraufhin diese Kryptowährung.
Ja, der Blödsinn mit dem Hund, ja.
Also irgendwie dann, um das mehrere hundertfach an Wert gewonnen hat,
ja, im Endeffekt. Dogecoin ist 500% im Plus, seit er die Scheißwährung erwähnt hat.
Und das zeigt einfach nur so wie,
ja,
keine ziemlich, Ahnung. Also,
ziemlich lächerlich, ne? Aber von einer lustigen Story zur nächsten. Wusstest du, dass Sony inzwischen über 4,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft hat oder ausgeliefert hat, besser gesagt.
Warum hat es noch keine bei mir
in das Wohnzimmer geschafft? Nicht 4,5, 3,5, so, sorry.
Trotzdem, das sind dann doch ein paar mehr als ich.
Sind ziemlich viele, ne? Fühlt sich weniger an.
Das Ding ist ja, hatte ich ja auch schon letzte Folge angesprochen, ich verfolge einige Sachen, die Preisentwicklung auch was PC-Teile angeht, Klammer auf, hab mittlerweile alle Sachen bekommen, alle Teile für meinen PC, der wird jetzt heute noch fertig gebaut, hoffentlich. Aber da sehe ich auch immer den Preis von der PlayStation 5. Also die Xbox ist mittlerweile wirklich so auf Normalpreis angekommen fast. Aber die PS5, zumindest bei Idealo, den Preisen auf den Internetseiten,
schwankt immer
die
noch
halt,
sehr, ne?
Ey, der ist, jeden Tag, wo ich drauf schaue, ist das immer noch bei entweder 1000 oder bei 900 Euro. Hm. Und keine Ahnung, also.
Also ich hab jetzt halt ein paar als Gebrauchtware bei Amazon in der freien Wildbahn gesehen, die dann so bei 400, teilweise 380 rumgeschwommen sind. Aber das sind halt dann Einzelstücke, ne? Das kann man nicht vergleichen.
Wobei ich mir auch dann frage, warum sind die jetzt, also wer gibt das Gebraucht jetzt gerade zurück?
Ach, keine Ahnung, jemand, der das als Weihnachtsgeschenk gekriegt hat und dann sich gedacht hat, so, jetzt habe ich Miles Morales durchgespielt und jetzt interessiert es mich nicht mehr und gib mir jetzt bitte die 500 Euro. Ne? 500 Euro-Scheck ist besser als eine Konsole, die du nicht benutzt.
Mit anderen Worten.
Er könnte sie natürlich auch einfach irgendwo auf eBay für 800 reinhauen, ja. Ne? Aber da ist dann das Risiko, dass sie dir keiner abnimmt. Wobei man
momentan wird es abgenommen.
Ja, genau.
Weil aber sonst werden die Preise nicht so hoch bleiben.
Ja, da gibt es nur Idioten. Der Punkt, auf den ich halt einfach raushalte, ist, ne? Also wenn du dir vorstellst, 3,5 Millionen verkaufte Geräte trotzdem innerhalb von 2-3 Monaten, ist jede Menge.
Eigentlich ja.
Und reicht trotzdem nicht. Ne? Der Bedarf ist halt einfach gigantisch. Ne? Also AMD hat auch in einem Earnings Call rausgegeben, ne? 1 Million versendete und verkaufte Zen 3 CPUs ist mehr als sie normal, also die haben keinen Paper Launch hingelegt, auch wenn es sich wie ein Paper Launch anfühlt. Aber es ist halt einfach so eine große Nachfrage. Ist
ganz kurz, Paper Launch, erklär kurz diesen
Begriff. Paper Launch ist einfach eine Umschreibung dafür, dass man sagt, ne, ab jetzt gibt's dieses Produkt, aber das Produkt existiert nur auf dem Papier wirklich, ne, und es gibt es nirgendwo zum Kaufen. Das ist wär quasi, wenn ich jetzt sagen würde, ich bringe heute mein Spiel raus. Ich habe es noch nicht entwickelt, aber ich bring's heute raus. Es existiert nur auf dem Papier, dann ist es ein Paper Launch.
Okay. So. Ich hatte mir vorgenommen eigentlich, es ist jetzt Zeit, also gerade jetzt sind wir bei 1 Stunde 11 Minuten und wollte eigentlich heute mein wunderbares Soundboard bisschen mit einbringen. Ich weiß nicht mehr genau jetzt, wo der Sound ist, den ich jetzt bringen würde. Ich drücke jetzt einen Sound, vielleicht kommt der falsche.
Nein, das ist der falsche.
Das ist der falsche. Der hier? Nee, okay, das ist...
Der würde aber passen.
Okay, ich mache ihn einfach kurz.
Ja, ist aber so. Es ist halt einfach traurig. Aber was war denn der Sound, den du...
Also irgendwo gab es noch einen Sound, der ist, glaube ich, auf einem anderen Pad oder muss ich mal reinladen, wo einfach so, wo Leute einfach so erstaunen, so, ach, das halt,
Was du jetzt brauchst, ist, nein, doch. Oh.
Ja, ich muss eben mal ein paar mehr Sounds hier einfügen.
Ne? Aber es ist halt einfach, das macht mich derzeit auch richtig wahnsinnig, ne? weil es ist halt einfach, die Nachfrage ist einfach ohnegleichen. Ne?
Jeder sitzt zu Hause, ja. Will halt irgendwie Zeit totschlagen, Netflix ist irgendwann auch mal ausgesaugt. Und,
ja, das ist wirklich so. Also,
wobei, was will man großartig aktuell auf einer PS5 spielen?
Was willst du sonst wo spielen? Es ist halt einfach, aber
PC bietet genug.
Es lockt. Ja,
ich habe eine Überleitung.
Ja, dann hau raus.
Was soll man anderes spielen? Meine lieben Freunde, ich habe 2 heiße Empfehlungen, was man in gewissen Art und Weise als ein PC-Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was man auf dem PC spielen kann, bezeichnen kann.
Okay.
Angefangen, da hast du das mal auch mitgemacht, GeoGuessr oder so, GeoGuessr.
Ja. Ja.
Viele Leute, die es nicht kennen, das ist eigentlich ein relativ cooles Prinzip und sehr simpel und auf der Hand liegen. Und zwar, ihr kennt ja Google Maps beziehungsweise Google Street View. Stellt euch jetzt mal vor, ihr werdet einfach mal in Google Street View irgendwo auf der Welt rausgelassen und ihr müsst jetzt innerhalb von entweder unendlich Zeit oder einer begrenzten Zeit rausfinden, wo ihr seid und das auf einer Karte einzeichnen. Ja. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von GeoGuessr oder von GeoGuessr. Und das ist ein Spiel oder eine Internetseite, die es schon seit 3 oder 4 Jahren oder vielleicht sogar schon mehr gibt. Ich habe jetzt erst im Zuge der letzten paar Monate bei Rocket Beans gesehen hatte und glaube ich Pete Smith das schon seit 2017 macht und mache das jetzt auch hin und wieder mal mit meinem ehemaligen
Podcast. Mit dem treuesten Hörer unseres Podcasts.
Dem Erik, Grüße. Beziehungsweise gleichzeitig auch meinem ehemaligen Podcast-Kollegen aus grauer Vorzeit und hatten da auch jetzt vor, glaube, war es diese Woche?
Es war diese Woche Montag.
Montag, ja. An meinem Geburtstag. da haben wir gemeinsam mit ein paar anderen Leuten aus anderen Podcasts einen kleinen GeoGuessr-Stream gemacht auf dem Stream von Erik und ein bisschen gespielt. Wir wurden von Christoph massiv gepwnt, ein Typ, der das noch nie gespielt hatte und trotzdem innerhalb von 10 Sekunden wusste, ich bin jetzt genau da in dieser Straße im Libanon. Wer es gemacht hat, keine Ahnung, aber das war schon phasenweise erschreckend. Das ist ein Spiel, was ich empfehlen kann, wenn man dann einen Account macht und ja, bezahlt
das
dafür.
Das zählt ja jetzt nicht wirklich. Also
ja, okay. Ich sage ja entfernt und im Thema halt, was soll man spielen, was soll man machen, ist es eine relativ coole Sache, auch wenn man es dann mit Leuten zusammen spielen kann.
Ja.
Das andere, vielleicht kennen einige Leute schon den Tabletop Simulator. Mir noch relativ neu ist eine Seite bzw. eine App, die heißt Tabletopia. Das ist im Endeffekt das gleiche in grün, bzw. eine Internetseite tabletopia.com. Da findet man eine ganze Reihe an Brettspielen eigentlich in digitaler Form. Einige davon Sachen wie zum Beispiel Love Letter, ein Spiel, was ich selbst besitze in physischer Form, was ganz okay ist, was ganz cool ist, Spaß macht. Auch irgendwie noch eine Version von Carcassonne, die aber nicht Carcassonne heißt. Viele relativ unbekannte Sachen, zumindest mir unbekannte Sachen, aber auch dann Spiele wie zum Beispiel einen Namen, den ich sehr gerne mag, Spiel auch. Die Quacksalber von Quedlinburg. Man macht halt, es okay. ist ein Push-Your-Luck-Spiel im gewissen Sinne und Weise.
Nie gehört.
Jedenfalls auch relativ cool, dass da gibt es sehr viele Spiele gratis. Das heißt, man muss halt nur einen Account machen. Man kann sich anmelden mit Facebook, Google oder halt mit einer E-Mail-Adresse.
Okay.
Und kann dann einfach selbst mit Randoms spielen oder halt mit Freunden zusammen.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Hatte da 2 Abende mit sehr viel Spaß und will jetzt noch ein bisschen mehr mit experimentieren. Das nur halt als kleine Klammer.
Okay. Ja, nee, schöne Klammer. Solche Online-Dienste sind immer cool. Also wir benutzen oder wir haben längere Zeit Roll20 und davor MapTool benutzt, um gemeinsam Pen-Paper-Rollenspiele online zu spielen, weil unsere Rollenspielgruppe halt einfach quer durch die Welt verteilt ist und sich nicht an einem Tisch zusammenfinden kann. Das ist einfach unmöglich, ne? Wenn der eine in Japan sitzt und der andere in Deutschland, ja. Ist ja unmöglich.
Aber zurück zum eigentlichen Thema, wir hatten gerade noch ein bisschen über Konsolen gesprochen.
Ja, genau.
Da gab es ja auch noch die News, du hattest hier vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, hatte das nicht mitbekommen, dass Nintendo wohl offiziell
mitgeteilt hat. Genau, Nintendo wird wohl, also ich hatte ja eh schon mal drüber spekuliert, dass es irgendwann mal ab März soweit sein könnte, irgendwann mal dieses Jahr, dass eine neue Version der Switch rauskommen könnte. Aber anscheinend verkauft die sich halt weiterhin wie geschnitten Brot und die sehen absolut keinen Nachholbedarf da im Vergleich zu den anderen Konsolen. Ne?
Aber in dem Zusammenhang bin ich gespannt. Hab mitbekommen, dass dieses Jahr 25 Jahre Pokémon gefeiert wird.
Okay.
Und soweit ich weiß, nichts angekündigt ist bisher an Releases.
Pokémon Snap.
Ja, aber das ist das Einzige.
Und? Reicht das nicht?
Für 25 Jahre könnte man doch noch irgendwie sagen, so hier, wir geben, die haben schon so viele Neuauflagen von alten Teilen gebracht.
Ich rechne fest damit, ja, wobei Let's Go, Evoli und Pikachu oder wie hießen die? Ne?
2 Jahre alt mittlerweile,
glaube ich. Ist 2 Jahre alt, aber das ist ja praktisch ein 1:1 Remake der Originalteile.
Ja, aber sehr jetzt böse formuliert.
Sehr versimpelt, ja.
Ich würde jetzt eher sagen, dumb down, also für Dumme.
Ja.
So simplifiziert, dass
Pokémon für Dummies, ja. Aber worauf ich raus will, ist, ne, wenn du jetzt für 25 Jahre Pokémon quasi nur ein Remake machst von den ersten, das gibt's ja eigentlich schon.
Aber nicht halt für die Switch, soweit ich weiß, weil diese Sachen, wenn heute...
Let's go, Pikachu ist...
Ja, aber das ist nicht dasselbe, wenn du halt diesen...
Ja gut, wenn du
um jetzt
richtige Pokémon haben möchtest.
Um jetzt dieses Wort zu bemühen, den Esprit der ersten Teile wieder einfangen willst, dieses Pixelige, dieses Top-Down, das, was mir an sich an diesem Spiel am meisten immer gefallen hat, also beziehungsweise wenn ich jetzt diesen neuen Teil gespielt habe, das war halt jetzt das letzte Mal, das letzte war
Schwert. Yeah. Weißt du, was kommt? Ein Original Gameboy-Emulator für oder Virtual Machine für die Switch und dann zack, hier Pokémon Rot und Blau als ROM dafür.
Okay. Nee, aber ich fände es halt, wie soll ich sagen, ich denke mal, dass zumindest dieses Jahr noch eine Ankündigung kommen wird von irgendeiner größeren Sache. Und ich hoffe, dass entweder man sich, wie soll ich sagen, das Ganze noch ein bisschen mal weiterdenkt oder halt zurückgeht auf die Wurzeln, was das Visuelle angeht. Weil ich finde halt dieses alte, pixelige Top-Down wesentlich interessanter als diese aktuellen 3D- Version von Pokémon. Also bin jetzt allgemein jetzt kein so großer Pokémon-Fan, war es halt damals, als noch Grundschulzeit war und man mit der blauen, roten Edition, mit der gelben Edition, mit nachher Silber und was auch immer, mit Gold angefangen hat, da war das noch irgendwie, fand ich es noch cool, weil wie gesagt halt dieses pixelige Top-Down Stil halt da war. Mhm. Aber aktuell hab mir zwar auch Sonne und Mond, hab ich mir glaube ich Sonne geholt, hab's danach einer Woche liegen lassen und okay. Alles, aber pff, es ist immer diese Sehnsucht nach diesem, nach der Kindheit, nach früher und das wird bei mir nicht mehr bedient. Also ich bin jetzt, glaube ich, jetzt davon geheilt.
Okay.
Aber ja, mal gespannt. Ich glaube sogar, dass dieses Jahr auch irgendwie noch Zelda noch ein Anniversary hat.
Es kommt ja eh vermutlich in diesem Jahr
Breath of the Wild 2 von
Breath of the Wild raus.
Sind wir mal gespannt, ob es wirklich dieses Jahr rauskommt, weil wie mit Corona hat ja sehr vieles
durcheinander gewirbelt. Hat ein bisschen was durcheinander gewirbelt, ja.
Also,
aber es kommt ja eins der besten Wii U-Spiele, kommt ja schon mal, das wissen wir eh. Also dieses Mario 3D World, davon gibt es jetzt ein Switch-Remake, gepaart mit diesem total skurrilen Bowser-Modus, der jetzt dann kommt. Irgendwie so ein Zweispieler, was, ja. Bowser's Fury-Dingsbums. Das sieht cool aus. Vor allen Dingen kannst du das jetzt online spielen.
Oh.
Weil das war eins der besten Couch-Koop-Spiele für die Wii U. Toll, dass es dann auch endlich seinen Weg auf die Switch gefunden hat, was dann dazu führt, dass nur noch mehr Wii U-Konsolen dann endgültig als Stoppfänger enden werden. Ist halt tragisches Ende dieser eigentlich verkannten Konsole, ist aber leider halt so. Ansonsten angekündigt auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein neues Ghouls, Ghosts and Goblins, dieses Action-Spiel aus den ja ganz, ganz frühen Tagen mit diesem Nackedei-Ritter, der je nachdem, wie viele Hits du kassiert hast, plötzlich nur noch in der Unterhose durch die Gegend hopst. Richtig cool. Da freue ich mich eigentlich drauf, weil die waren immer cool, diese Teile.
Also kenne diese, glaube ich, nur aus... Jetzt blöde gesagt, also Erzählungen von alten Leuten.
Ja, es hat trotzdem was, ne? Das ist irgendwie so markant mit Charakter und es sieht halt quasi exakt genauso aus wie damals, nur halt in hübscher jetzt, ne? Aber das Gameplay scheint praktisch unverändert zu sein, was halt cool ist, ne?
Aber da ist die Switch auch prädestiniert für solche Spiele.
Für solche Spiele, ja, auf jeden Fall, ne? Absolut. Was anderes, wo ich mich jetzt drauf freue, ist das neue Evil Genius. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber
ne? Das ist ja auch so ein Dungeon Keeper-mäßiges
Spiel. Das ist so, ne? Ähnlich wie Dungeon Keeper, ja. Wo wir eh vorhin drüber gesprochen hatten. Ne? Also Evil Genius ist quasi, ne? Was würdest du machen, wenn James Bond bei dir vorbeischaut und wie würdest du ihn am besten in die Fliegenfalle locken? Ne?
Da gab es vor ein paar Jahren auch, kann sein, dass ich schon mal hier erwähnt hatte, ein Spiel, also ein dritter Teil der Reihe Dungeons 3, glaube ich, hieß das. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Also ich bin immer noch, also alle paar Monate hole ich es wieder raus, spiele 2, 3 weitere Maps, Missionen und hab dann wieder ein bisschen andere Sachen im Kopf und eine Serie, einen Film oder wie, da kommt irgendwie sowas raus wie Cyberpunk. Und dann bin ich wieder weg davon. Aber das ist ein Spiel, was, glaube ich, ganz cool ist, auch weil es so dieses, es nimmt sich selbst nicht so sehr ernst, es spricht immer wieder die dritte Wand und hat eigentlich auch einen optisch ganz annehmbaren Stil. Vierte Wand, ist die vierte Wand. Okay, ja, danke.
Die dritte ist die Rückwand.
Ja, genau. Das, ja, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Entsprechend ist die vierte Wand. Egal. Aber ja, Evil Genius.
Evil Genius, ich habe gerade nachgesehen, soll im März jetzt rauskommen.
Okay. Da fällt mir noch ein.
Im März kommt auch Prince of Persia Sands of Time, der Remake-Teil.
Gut, ich habe noch was anderes im Kopf, aber erzähl kurz davon was.
Was gibt's da groß zu erzählen? Eines der besten Jump'n'Runs aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und jetzt dann pünktlich zu meinem Geburtstag als Release dann, wenn alles rund läuft.
Okay, und ich schau mal ganz kurz Live-Recherche, um jetzt nichts Falsches aber zu sagen.
Welches hast du denn gemeint, wenn...
Und zwar gab es vor kurzem die News, dass... kennst oder hast du mal von Biomutant gehört?
Biomutant, nein.
Das ist ein Spiel, Moment, ich muss mal kurz schauen, ob jetzt irgendwo der Release-Termin hier. Weil mir ist gerade eingefallen, Moment, da gab es vor kurzem die News, dass das Spiel jetzt wohl dann doch irgendwie, glaube ich, im, Moment, ja, interaktive Anzeigen, bla bla. Dass er jetzt einen Release-Termin bekommen hat, und zwar sogar noch im Mai.
Im Mai, ja gut, Mai und März.
Hm? Ist das M hat diese Information abgerufen bei mir.
Hat diese Erinnerung jetzt hervorgerufen.
Das Interessante dabei ist, dass bis jetzt vor einer Woche oder so es nicht bekannt war, wann das Spiel rauskommen soll, weil das Spiel halt auch seit einem Jahr oder zwei Jahren relativ still um das Spiel geworden. Ja,
okay.
Hat es, glaube ich, 2019 auf der Gamescom noch eine Demo gesehen, dass ich ja davor es anspielen können, aber seither war es halt so, okay, nichts mehr. Und ich zeige dir jetzt mal ganz kurz ein Foto, ein Bild, vielleicht erinnert sich es dann irgendwie.
Nein.
Also man spielt eigentlich jetzt blöde gesagt irgendwie ein Waschbär, der aber bisschen so, wie soll man das nennen, ist ein Action-Adventure im Endeffekt. Mhm. Und man ist in einer Welt, die halt durch Mutationen seltsame Kreaturen hervorgebracht hat und die Welt retten muss, glaube ich, irgendwie sowas, okay, im Dreh rum. Also genaue Details sind mir entfallen. Aber mir ist das Spiel halt in Erinnerung geblieben, weil es sah gut aus. Es kam, glaube ich, von einem Entwickler. Ich schau mal ganz kurz, kann sogar, glaube ich, ein deutscher Entwickler gewesen sein. Noch zurück hier auf Steam, da kann man immer schön einsehen, wer das war. Und zwar Experiment 101 und Publisher ist THQ Nordic. Also mit Nordic ist halt schon ein relativ großer Publisher dahinter. Experiment 101 sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts. Bei Steam wird auch nur gesagt, dass die das einzige Spiel, was sie bisher gemacht haben, dann Biomutant wäre. Aber jedenfalls hat es schon irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen. Aber weil halt so lange nichts mehr da war, war schon meine Befürchtung so, das Spiel wurde irgendwie eingestellt.
Verstehe.
Es sollte auch, glaube ich, schon 2019 rauskommen oder sowas. Das wurde irgendwie wieder verschoben.
Okay.
Und,
aber nie was davon gehört.
Naja, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass jetzt plötzlich die News da war. Hey, im Mai kommt's raus. Okay. Okay. Speziellen Zeiten, von wo Spiele halt verschoben werden, bis ins Endliche, dann.
Ja, das stimmt. Überrascht hat mich Stubbs the Zombie. Das kommt jetzt. Ja,
das, ich blicke gerade sehr so verwundert, was?
Okay, das kennst du nicht. Das ist irgendwie so ein Ding, wo du als Zombie durch die Gegend watschelst und
okay,
Hirne fressen musst. Ist ein sehr cooles Spiel. Das Original ist inzwischen Abandonware. Das kannst du dir also ganz einfach kostenlos runterladen und spielen. Ist lustig. Bist so ein mit Schirm, Charme und Melone bewaffneter Zombie, der Menschenhirne frisst.
Lecker.
Ja, ist cool. Und davon gibt's scheinbar jetzt ein Remake. Deshalb komme ich da jetzt drauf. Wenn wir eh schon bei Remakes oder HD, Remasters etc. sind, was anderes, was jetzt, wenn wir auch schon bei Konsolen hängen bleiben, der ganze Katalog an PS4-Spielen ist ja auf der PS5 spielbar und oder praktisch der ganze Katalog. Und umgekehrt auch quasi alles von oder praktisch alles von Xbox 360 über Original-Xbox-Titel ja teilweise auch, ne? Laufen ja auch auf der Xbox One.
Und Game Pass und ja.
Oder Xbox Series X so rum. Und über den, ja genau, musste ja jedes Mal quasi Rechenaufgabe lösen, um rauszufinden.
Lass uns die eine einfach Series nennen, die andere einfach dann One.
Keine Ahnung, diese neue Microsoft-Konsole halt, ne? Da läuft ja auch quasi alles. Und da gibt's ja jetzt dann auch teilweise inzwischen diese neuen Versionen von den Spielen, ne? Also im Sinne von etwas, was noch gerade so auf der letzten Konsole rauskam, wie God of War, kriegt jetzt quasi eine PS5-Version. Das ist halt nicht
eine einfach nur
eine optimierte, darauf wollte ich hinaus, ne? Also die erscheinen jetzt auch allmählich. Und das, was mir halt einfach aufgefallen ist, die sehen nicht wesentlich besser aus und die spielen sich auch nicht wesentlich besser oder anders, ne? Sondern das Einzige, was dann wirklich sich ändert, ist, dass die Ladezeiten minimal anders sind, die Draw Distance ein bisschen höher, hier und da ein, zwei weitere Details, ne? Aber so wirklich ein riesengroßer Grafiksprung ist das nicht mehr, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir ja auch direkt auch aufgefallen war, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten, dass wir einfach inzwischen längst an diesem Punkt angekommen sind, wo die Visuals selbst jetzt nicht mehr so den großen Unterschied machen, sondern mehr diese Komfort-Features mit entscheidend sind. Dinge wie geringe Ladezeiten oder sehr große ausladende Levels und nicht mehr einfach nur kleine Schläuche. Ja? Und das halt sehr toll.
Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Series X anmache und dann irgendwo reinspringe in Forza, Horizon, was auch immer.
Hier? Und instant wieder da bist.
Du bist da, du springst drüber in Overcooked 2, du springst drüber in irgendwas, du springst drüber in den in den Blu-ray-Player. Und das ist einfach so, bis da. Das ist einfach ein Komfort, das ist schon Quality of Life, das ist schon sehr gut.
Aber ich
jetzt gerade gefragt hatte, also mich selbst noch gefragt hatte, sind diese, ich sag mal, God of War-Versionen, heißt das jetzt, wenn du God of War schon hast? Und du spielst auf der PS5, dann ist es jetzt optimiert.
Quasi, ja, genau. Also okay. So verstehe ich das. Also keine Ahnung, ne? Ich sage das jetzt hier mit voller Überzeugung, aber keine Ahnung. Ich gehe schon davon aus, dass das dann praktisch eine Art Patch ist, die du dann runterlädst und dann gibt's halt diese PS5-Version quasi kostenlos da drauf.
Weil das einzige Spiel, wo ich jetzt genau weiß, wie es ablaufen wird, ist halt jetzt bei Cyberpunk. Dass da jetzt eine verbesserte Version, ich glaube mittlerweile heißt es in der zweiten Jahreshälfte, so September vermutlich drumherum, da halt diese im Vorfeld schon angekündigte optimierte Version für die Next-Generation-Konsolen rauskommen wird und das, soweit ich weiß, kein Aufpreis kostet, sondern wenn du halt die PS4-Version zum Beispiel hast.
Dann gibt's die andere kostenlos dazu.
Genau, wie halt ein Patch, beziehungsweise wie halt eine.
Also für mich würde das durchaus Sinn ergeben, dass du quasi einfach nur sagst, okay, du legst diesen Disc ein von God of War, was ist es, God of War 5, ne? Keine Ahnung, ich besitze
es nicht. Ich bin raus gerade, blank im Kopf.
God of War Godder, keine Ahnung.
Das halt im Nordischen, wo er nordische Götter tötet.
So, genau. So, das schmeißt du ein und dann sagt er dir, so wie bei vielen anderen Spielen halt, wenn du es nach einer längeren Zeit nicht gespielt hast, ne, ach, hier gibt's aber einen Patch aufzuspielen, den musst du jetzt drauf machen, ansonsten kannst du es nicht starten. Und in dem Fall ist es dann quasi ein Patch und der bügelt den drüber. Und es ist jetzt noch nicht mal unbedingt, dass er dann auch sagt, jetzt bin ich die PS5-Version, sondern er spielt's halt einfach normal ab und ja, vermutlich merkt man jetzt, wenn man jetzt nicht groß im Detail hinguckt, vermutlich kaum einen Unterschied. Ne? Also könnte ich mir zumindest vorstellen, einfach weil jetzt diese klar ist die Leistung ein gewaltiger Sprung, selbst von einer PS4 Pro auf eine PlayStation 5 ist ein riesengroßer Sprung in den Leistungseckdaten. Aber real angekommen ist davon einfach bislang noch verhältnismäßig wenig, einfach weil auch schon das Niveau auf der PS4 Pro schon verhältnismäßig hoch war und wir sind halt einfach doch noch sehr weit weg von fotorealistisch und das, was wir aber bislang schon erreichen konnten mit den derzeitigen Chips, ist halt auch schon sehr, sehr gut. Ne? Also ich würde mir jetzt, das ist der Punkt, auf den ich raus wollte, ich würde mir jetzt keine riesengroßen Qualitätssprünge erwarten von diesen Upgrade-Versionen.
Das eh und sowieso, wir müssen noch schauen, wir haben ja bisher noch kaum Spiele gesehen auf den neuen Konsolen, die halt wirklich
exklusiv nur für diese Konsolen.
Genau, die richtigen Next-Gen-Spiele sind und sowieso meist
Demon's Souls ist.
Ja, aber das ist ja eigentlich nur ein.
Auch wieder nur ein Remake, ne?
Ja, nur, also es ist zwar trotzdem alles neu, also die ganze Engine und alles ist neu gemacht. Da gibt es einige Sachen, die sehr neu gemacht wurden, scheinbar. Bin übrigens kein Souls-Mensch. Lustige Story. Vor vielen, vielen Jahren, also als junger Mensch durchläuft man ja meistens mehrere Nicknames, wenn man halt Online-Spiele spielt. Mhm. Und mein bester Freund hatte damals als Nickname bisschen halt edgy, bisschen, ist gefährlich, Bloody System. Und hab mich ein bisschen daran orientiert und saß dann irgendwann zu Hause und hatte, ja, bin halt ein GameStar-Leser, die GameStar vor mir und da kam irgendein neuer Teil von Souls Calibur raus. Da ist mir so Souls, was klingt edgy böse? Dark Soul. Im Endeffekt hatte ich für 2-3 Jahre den Nickname Dark Soul irgendwann abgelegt, weil ich mir dachte so, ach, das klingt scheiße. Und dann kam irgendwann Dark Souls raus und da dachte ich mir so, okay, ja, der klingt dann wohl doch nicht so scheiße und denke aber auch irgendwie im Nachhinein ganz gut, dass ich den Namen abgelegt habe, sonst würde heute jeder zu mir sagen, so, ey, du heißt doch nur so wegen der Dark Souls spielen. So, nee, das war eigentlich ein. Die Idee hatte ich schon mal früher, aber scheiß drauf. Fällt mir nur gerade so ein. Aber worauf ich hinaus will im Endeffekt ist, dass, ja, es gibt halt noch kaum bis gar keine richtigen Next-Gen-Titel und sowieso sind die meistens ist halt, sind halt die ersten Next-Gen-Titel der neuen Generation noch so mehr, nicht so schlecht, aber noch nah an der alten Generation, weil auch die Entwickler erstmal schauen
die
müssen.
Die großen Qualitätssprünge haben wir noch gar nicht gesehen.
Genau.
Ne, ob was
drin aber ist aber die nicht. Werden, glaube ich, auch, wie du sagst, gar nicht so groß sein. Es wird halt mehr darauf hinauslaufen, Ladezeiten reduziert, mehr Komfort,
und
es läuft
halt
besser, mehr Framerates.
Dass halt auch einfach mehr von diesem hochwertigen Content, den wir schon haben, auch mehr davon gleichzeitig dargestellt werden kann. Dass nicht so viel geschummelt wird, dass es nicht so viele dieser versteckten Ladebildschirme beispielsweise gibt, ne, wo
Liftfahrten.
Aufzugfahrten oder ich muss mich jetzt zwischen dieser strategisch perfekt platzierten Felswand dazwischen quetschen, damit ich quasi von einem Level in den nächsten laden kann. Ne?
Spielst du dabei auf Jedi Fallen Order an? Das war halt sehr stark bei dem.
Tomb Raider, aber kann
okay,
sein,
das
dass
war
es einem anderen auch gab. Übrigens Tomb Raider.
ja?
Weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben, ich muss Erik danken tatsächlich für den Hinweis, für die Empfehlung, dass diese neuen Tomb Raider-Titel gar nicht so schlecht sein soll, also der neue Film gar nicht so schlecht sein soll. Ich habe mir den dann tatsächlich direkt nach der Aufnahme real zu Hause angesehen, also keine Ahnung, es ist jetzt nicht riesengroßes, super duper mega Fernsehen und es ist jetzt kein Citizen Kane, aber es ist passabel gut, brauchbar, kann man sich durchaus mal anschauen, gar kein so schlechter Spielfilm.
Ich muss gerade dran denken, weil ja in dem Film Alicia Vikander die Hauptrolle spielt, die Schauspielerin. Und die ist mir zum ersten Mal aufgefallen in dem Film Ex Machina. Kennst du den?
Nein.
Den kann ich dir empfehlen und auch euch Zuhörern empfehlen. Das ist eigentlich ein relativ cooler Film mit Oscar Isaac, Alicia Vikander und Donald Gleason, glaube ich, heißt der gute Mann. Im Endeffekt, stellt euch vor, Oscar Isaac spielt so eine Art Steve Jobs-Typen, der aber im Bereich von Robotics AI unterwegs ist und lädt, glaube ich, dann Donald Gleason, wie gesagt, glaube ich, heißt der Mann, zu sich in seine Privatvilla auf irgendeiner Insel oder sonst irgendwo was ein, im hohen Norden, um halt an einem Projekt zu arbeiten, irgendwie sowas. Und dabei wird ihm sozusagen ein Roboter vorgestellt, eine künstliche Intelligenz, gespielt von Alicia Vikander, die halt den Turing-Test wohl überstehen würde. Das heißt, dass man einen Test mit ihr durchführen würde.
Ohne herauszufinden, dass es eine Maschine ist, ja.
Genau, dass sie halt als sentient being durchgehen würde. Und das ist ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Und okay. Den kann ich auch empfehlen. Das ist halt so ein bisschen so ein Sci-Fi, ein bisschen Thriller-eske Sachen, ein bisschen
okay.
Arthouse-mäßige Sachen, weil es teilweise ein bisschen verwirrend und ein bisschen so huhu okay. ist. Aber cool gemacht und auch diese ganzen, die Visual Effects, also wie Alice Vikander als Roboter dargestellt wird mit teils transparenten Teilen, transparenter Bauch, wo man dann reinsieht in die Technik eigentlich und dann aber dann wieder das Gesicht halt natürliche Haut ist. Also das ist schon sehr cool dargestellt. Ist das kein Riesenfilm, aber ein Film, der dann doch ganz gut im Nachhinein im Gedächtnis geblieben ist.
Okay.
Und
dann weiß ich ja, was ich heute Abend gucken kann.
Genau. Und würde auch sagen, das wäre ein guter Schlusspunkt
für diese Folge. Ja, das klingt wie ein sehr guter Schlusspunkt, ja.
Wir freuen uns immer auf Feedback, Anregungen, Kommentare. Wie gesagt, dafür steht Facebook immer dazu bereit oder halt auch die Internetseite auf Podigy. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin, bis in ein paar Wochen, wenn die nächste Folge wieder erscheint. Spielt viel, schaut Serien, Filme, was auch immer. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.